Heute zu Gast bei den Sliding Windows, André Aulich. Ich freue mich sehr, mit ihm einen Gesprächspartner zu haben, der einen Großteil seines Berufslebens mit macOS verbringt und verbracht hat. Und das auch schon zu einer Zeit, als dies zumindest in Deutschland noch als exotisch galt. André hat eine Reihe von Büchern zu Apples Betriebssystem verfasst und sich sehr ausführlich mit der Serverseite von OS X beschäftigt. Heute ist er vorrangig damit beschäftigt, große Datenmengen zu sammeln, zu sichern, zu archivieren. Sein besonderes Steckenpferd ist der Umgang mit Videodaten, wie sie bei der Fernsehproduktion anfallen. Aber dazu kann er selbst viel mehr erzählen. Viel Spaß dabei. Hallo André.
Hallo Thorsten.
Ja, schön, dass du hier bist. André Aulich, einer der Helden der letzten Jahre. Ich habe mit großem Interesse deine Arbeit verfolgt und es freut mich sehr, dass wir jetzt hier zusammen hocken. Und ich hoffe, die Leute, die uns folgen, werden das dann später auch so empfinden. Du gehörst zu den in meinen Augen sehr interessanten Ansprechpartnern, weil du dich mit so exotischen Themen beschäftigt hast in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt heute auch ein vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer etwas exotisches Thema. So ganz genau kann ich das noch gar nicht skizzieren, weil ich bin selber sehr gespannt darauf, was dann so in unserem Gespräch so die Grenzbereiche sind, die wir erfahren. Aber es soll im Kern um Speicheranbindung gehen, um Datenarchivierung, Storage-Systeme, schnelle Storage-Systeme. Du machst viel mit, im weitesten Sinne mit Videoschnitt, Fernsehen etc., aber das kannst du jetzt einfach mal selber erzählen. Fangen wir mal vielleicht ganz vorne an. Du hast eine ganze Reihe Bücher über macOS geschrieben. So einer der Gründe, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin. Wie kam es dazu? Warum durftest du in deiner Jugend nicht vernünftige Computer benutzen, wie alle anderen? Atari, Amiga, Windows-Maschinen?
Naja, in meiner Jugend durfte ich das schon. Ne? Also ich habe natürlich wie alle anderen, die sich mit Computern irgendwann mal beschäftigt haben, auch mit dem C64 angefangen oder Ähnlichem in der Zeit halt. Aber dann hatte ich mit Computern eine ganze Zeit lang gar nichts mehr am Hut und mich anderen Dingen gewidmet, wie Musik zum Beispiel. Und dann irgendwann im Studium war es halt so, dass ich halt einen Computer brauchte. Und da war es halt so, ich war in Frankfurt-Oder an der Viadrina, die damals gerade neu aufgemacht hatte. Und es gab ein Sprachlabor, wo man verschiedene Software installieren konnte und musste auch, weil alles neu war, hieß es immer an jedem Rechner, man muss eine Software installieren und es gab eine Anleitung. Das Lab bestand zur Hälfte aus Macs, zur anderen Hälfte aus PCs. Am PC musste ich immer eine DIN A4-Seite abarbeiten, um irgendeine Software zum Spielen zu bringen. Am Mac musste ich eine CD einlegen und dann funktionierte alles. Und da ich keine Lust hatte, mich mit Computern zu beschäftigen, habe ich halt mit dem Mac weitergemacht.
Ganz kurz zu unserer Orientierung. Das war ungefähr welche Zeit? Ich nehme an, das alte macOS.
Ja, das war noch System 7, glaube ich, so um den Dreh. Also es war 94, 95. Ja.
Mir ging das in dieser Zeit immer so, mir war das alles damals tatsächlich ganz schlicht zu teuer und vor allen Dingen zu wenig verfügbar. Also so dieses Klassische, was ja heute noch ein bisschen immer wieder diskutiert wird. Apple hat so ein bisschen den Ruf des gehobenen Produktportfolios, ob das immer noch so ist, sei mal dahingestellt, denn heute sind die ja doch in der Fläche sehr erfolgreich. Aber mir ging das gerade in den 90er Jahren immer so. Wir haben alle mit großer Bewunderung auf diese Systeme geguckt, von denen man viel gehört hat, aber sie waren nicht so richtig verfügbar. Ich habe extrem wenig Leute gekannt, die mit Mac gearbeitet haben und das hatte einfach Gründe der Verfügbarkeit.
Ja, also mein Vater ist Grafiker und daher hatten wir damals immer schon Macs. Das war der eine Punkt, sodass mir das also schon durchaus ein Begriff war, dass es sowas gab. Und ich habe damals in Berlin gewohnt und mir bei Gravis dann halt einen Laptop gekauft. Das war auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis schon interessant damals. Aber das Preisthema kam dann schon später wieder auf, als ich dann irgendwann mal ein Update brauchte nach ein paar Jahren, weil ich glaube, der billigste Mac kostete damals ohne Drucker und allem Möglichen halt irgendwie 3000 Mark oder sowas halt. Und einen PC habe ich damals mit Windows 95 mit Drucker und allem drum und dran und Monitor für 2000 bekommen. Und dann habe ich mir halt irgendwann einen PC gekauft mit Windows. Und das war vielleicht nicht die beste Idee, weil ich Windows 95 so schlimm fand, dass ich dann halt relativ schnell so nach 3 Monaten zu Linux übergegangen bin. Und da überhaupt nichts funktionierte. Ich habe damals mit SUSE Linux erst angefangen. Und das war halt nicht intuitiv bedienbar, wie ich es sonst erwartet hätte. Und dann habe ich mich damit so lange beschäftigt, dass ich dann auf einmal Administrator an der Uni war für den Fachbereich, in dem ich studiert habe. Und so, ja, ging das Ganze dann los.
Ja, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich zu grafischen Betriebssystemen kam. Ich habe in der Tat relativ lange schlicht mit MS-DOS gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob das eine böse Vorahnung war. Ich habe mich extrem lange gegen die grafischen Oberflächen gewährt, weil ich fand halt, bei aller seiner Unzulänglichkeit hatte halt so ein MS-DOS so eine gewisse Verlässlichkeit. Also das war extrem überschaubar. Du konntest da noch viel optimieren. Und ich war in der Zeit mit einer Textverarbeitung und ein paar Spielen, war ich an der Uni eigentlich relativ glücklich. Und ich kann mich noch erinnern, den ersten Mac, den ich dann so ein bisschen näher wahrgenommen habe, waren dann in der Tat an der Universität so Macs mit einem Monitor, das war das markanteste, im DIN A4-Format im Wesentlichen. Das heißt hochkant. Und das fand ich so schlicht und so brillant, dass ich mich wirklich bis auf den heutigen Tag, wir schreiben das Jahr 2015, frage, warum immer so unfassbar unlogische Seitenverhältnisse bei Monitoren eingeführt werden und warum man sowas vollkommen naheliegendes wie so ein Blatt hochkant als Monitor so extrem selten sieht. Jedenfalls, das ist so meine bleibendste Erinnerung. Das war auch so in den 90ern. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Modell war, aber es hat mich tierisch beeindruckt, dass es da Monitore gab, wo man dann wirklich, man hatte damals, das war ungewöhnlich, in der Tat so ein echtes VisiVig. Das heißt, du konntest das gedruckte Blatt, was dann da irgendwann aus so einem PostScript-Drucker rausfiel, daneben halten und es war auch von den Größenverhältnissen genau gleich. Und heute, wenn du dir das anguckst, jetzt, wir werden später auf Videobearbeitung kommen, da mag ja für Videobearbeitung mögen ja diese breiten Monitorformate sinnvoll sein, aber wenn ich jetzt so normale Bürotätigkeiten mache, da suche ich ganz oft auch noch so den Sweet Spot, wie man so sagt. Ne? Also sind es so 2 Dokumente nebeneinander oder haben wir doch lieber irgendwie, ich kenne Leute, die machen sich 2 Bildschirme übereinander und da gibt es ja die wildesten Sachen. Machen wir es kurz, damit wir zu den technischen Sachen gelangen. Du hast aber nie Berührungsängste gehabt, sondern immer Berührungspunkte gehabt mit anderen Betriebssystemen. Das deutet sich jetzt schon so ein bisschen an. Werden wir gleich sehen, was du heute machst. Das ist ein Potpourri von Betriebssystemen. Genau. Was ist so dominant in deiner Arbeit?
CentOS, würde ich sagen, ist relativ stark. Auf Serverseite halt vor allem. Auf Client-Seite, klar, nutze ich OS X. Hauptsächlich vielleicht, weil ich auf der Mac-Maschine halt alle anderen Plattformen laufen lassen kann. Da gibt es halt keine andere Plattform, wo ich legal alles nutzen kann, sozusagen. Windows ist momentan nicht mehr so stark. Das war bis Windows Server 2008 auch ein großer Bestandteil, aber ist ein bisschen dünner geworden. Aufgrund des Schwerpunktes halt, den ich momentan gesetzt habe.
Ich beiß mir jetzt auf die Zunge, weil wir könnten jetzt 2 Stunden über Windows 10 und die Zukunft dieser ganzen gängigen Betriebssysteme reden. Das machen wir in einem eigenen Format. Das ist eine interessante Aussage. Ne? Wir haben ja jahrelang immer über diesen extrem monopolartigen Charakter. Wir haben damit gelebt. Windows war ultra dominant. In vielen Bereichen, wenn wir heute so schauen, in meinem Berufsleben ist es das nach wie vor. In Verwaltung, Firmen etc. Und dann gibt es wieder so Bereiche, da scheint das kaum eine Rolle zu spielen. Und spätestens jetzt, wo Microsoft selber so diesen extremen Fokus auf Mobile Devices legt, Telefone, Tablet, Computer, was nicht alles. Apple hat diesen Schritt in den letzten Jahren gemacht. Die Geschichte muss man nicht erzählen. Jetzt ist es tatsächlich eine heterogene Welt geworden. Die Frage ist halt nur, kann man so als Endgeräte ein Desktop, ein Notebook auf der einen Seite tatsächlich vergleichen mit Tablets, mit Mobiltelefon etc. Das heißt, wenn du so in deiner Arbeit dir jetzt überlegst, Videoschnitt, irgendwo in dem Universum arbeite ich, ist dann wirklich so die Vorstellung, dass die Leute, die User selber, dass die auf ihrer Seite ein Tablet haben? Oder ist das einfach vollkommener Unsinn und da wirst du in dem Bereich immer Workstations haben?
Also das Wort immer würde ich jetzt nicht verwenden, weil ich einfach nicht weiß, was irgendwann passiert. Die Dinge ändern sich halt ständig, aus meiner Sicht. Was faktisch der Fall ist in meinem Umfeld, dass verschiedenste Devices für alle möglichen Dinge verwendet werden. Es gibt Tablets, um Previews von Videos, die gemacht worden sind, halt sich anzuschauen. Es wird teilweise Videoschnitt auch betrieben auf Tablets. Es gibt Leute, die Notizen sich auf dem iPhone machen oder auf einem Android-Device meinetwegen auch. Das muss alles zusammengeführt werden. Aber das sehe ich eigentlich immer von einer anderen Perspektive aus. Ich gucke mir an, was wollen die Leute eigentlich machen? Wie sieht der Workflow aus, der abgedeckt werden soll? Und was brauche ich dafür für Devices? Muss ich in meiner Applikation, die ich vielleicht dann extra schreibe oder die ich auswähle und integrieren muss, muss ich dann iOS-Device berücksichtigen oder wird das ein reines Windows-Produkt oder ähnliches halt? Das würde ich jetzt eher vom Workflow ausgehend versuchen zu beantworten, jeweils.
Wir werden da garantiert das nochmal aufgreifen, so ein bisschen später in der Diskussion, wenn es dann darum geht, wir haben im Backend ein Storage-System und wie kommen dann Daten dahin? Ne? Also wer speichert die, wer sichert die, wer archiviert die? Mhm. Client-Applikationen werden wir noch drüber sprechen, weil das auch ein Teil deines Portfolios ist, deiner Arbeit. Und da werden wir dann nochmal drauf kommen. Da werde ich nochmal drauf zurückkommen und nochmal die Frage stellen, wie sieht so Softwareentwicklung aus? Wie muss man da aufgestellt sein heute? Ne? Für welche Plattformen will man entwickeln? Mhm. Was haben die Kunden? Wo muss ich dabei sein, um das, was der Markt dann braucht, auch wirklich zu treffen? Aber dazu kommen wir, wenn du erlaubst, kommen wir ein bisschen später. Für mich war das ein gigantischer Einschnitt, wenn ich zurückdenke, macOS 10, mhm. OS X darf man ja nicht sagen, obwohl das irgendwie jeder sagt. Hast du es auch so empfunden? Dass da war es für mich auf einmal greifbar. Da war dann für mich, der ich auch genau wie du vorher schon mit so Unixoiden Betriebssystem gearbeitet habe, natürlich Linux, weil das halt verfügbar war. Kostenfrei in Anführungszeichen. Das Einzige, was es kostet, ist viel, viel Nerven, gerade in der Zeit. Und jetzt auf einmal stellt mir Apple da eine Maschine hin, die extrem schick ist, die auf einmal auch so ein bisschen bezahlbarer wird um die Jahrtausendwende, zumindest für mich gefühlt. Wenn wir das mal so ungefähr ins Jahr 2000 zurückgehen. Für mich war das ein gigantischer Schritt. Hast du das auch so empfunden?
Ja, ich habe das zwar auch auf die Hardware bezogen, wie den iMac halt oder auch die iBooks damals, diese bunten Klodeckel sozusagen. Das Wichtigste war, dass ich endlich ein vernünftiges Betriebssystem hatte. Es war insofern natürlich witzig, weil unter System 7, 8, 9 gab es schon diverse Probleme. Alle haben bei Apple gesagt, ja, das ist so ein Spaghetti-Code, der über Jahrzehnte halt entstanden ist, den man jetzt mal austauschen müsste. Und dann als Lösung dafür ein Betriebssystem zu wählen, was noch älter war, fand ich ganz toll. Aber das war schön, endlich eingreifen zu können. Vor allem, weil halt auch in den ersten Versionen jede Applikation halt, die installiert war, komplett definierbar war. Also man konnte in jedes Bundle rein, konnte so viel Übersetzung anbieten, wie man wollte, weil es war überhaupt nichts geschlossen sozusagen. Man konnte jede Applikation übersetzen. Das geht heute halt nicht mehr bei allen. Das war schon eine spannende Zeit, auch überhaupt mit POSIX-konformen Tools halt arbeiten zu können, zum großen Teil zumindest. Das war schon wirklich sehr, sehr spannend. Also ich habe zwar vorher auch schon mit OS X gearbeitet, habe aber damals überwiegend Windows-Umgebungen betreut, weil es war ja so mit den Mac-Sachen, da lief das meiste ja im Windows-Umfeld nicht so. Konnte man halt damals mehr Geld mitmachen und ich habe damals...
die üblichen Sprüche hier aus der Mac-Fraktion. Ja.
Ich habe auf jeden Fall damals halt viel Active, oder damals hieß es noch nicht Active Directory im NT-Umfeld halt, aber solche Umgebungen halt mit betreut und Migrationen halt zu Windows 2000 gemacht und sowas halt. Und hatte aber selber damals noch ein Windows, ein System, was war das? 7 oder 8 oder 9 schon, irgendwie sowas um den Dreh. Und ich war dann wirklich froh, als ich endlich, weil ich auch an der Uni damals dann halt überwiegend mit Linux selber gearbeitet habe, als ich dann endlich ein vernünftiges Betriebssystem bekommen habe.
Ich kann mich an ein Projekt erinnern, Jahre später. Ich habe von diesen schönen Projekten leider nicht so viele gehabt. Das war nämlich das Besondere, ein Projekt bei einem Kunden, die viele, viele Jahre schon macOS einsetzen. Und ich habe dann einige Jahre später, so 2005 wird das gewesen sein, 2005, Leute getroffen, die wirklich professionell seit 15 Jahren mit Macs arbeiten, die in meiner Wahrnehmung damals sehr selten waren. Deswegen war das extrem interessant für mich. Mhm. Und die Jungs waren überhaupt nicht kommandozeilenaffin. Das heißt, das, was mich so fasziniert hat, weil ich das noch am ehesten kannte und mir so der Mac-Hintergrund fehlt, das war für die relativ unspannend. Und die haben ihr System super kompetent benutzt. Und das ist mir so in bleibender Erinnerung geblieben, weil das schlicht funktioniert hat. Also so ein Betriebssystem zu haben, was sowohl dem gestandenen Mac-Anwender, der das schon viele Jahre kennt und von den Versionen, den Classic Macs kommt, ohne den Unix-Unterbau, also ohne den Next-Step-Hintergrund, gleichzeitig aber eben ein System anzubieten, was die Leute dann eben vollkommen glücklich macht. Das kann auch nicht jeder, oder? Ist das die Qualität gewesen, dass das wirklich so war?
Ich glaube, es ist eine Frage des Anspruchs einfach, was man einem Kunden anbieten will. Ich bin der Meinung, dass Usability immer wichtig ist. Man sollte immer schauen, dass ein Produkt so aufgebaut ist, dass es sich möglichst selbst erklärt. Und wenn es zu komplex ist, dass es zumindest funktioniert, auch wenn man vielleicht eine kleine Hilfe braucht, um es einmal zu bedienen. Und das muss nicht im Widerspruch stehen mit komplexer Software. Das geht auch, dass man das realisiert, dass es stabil ist. Aber das muss man halt auch wollen. Und wenn die Politik einer Softwareentwicklung so aussieht, dass ein Produkt einfach einen Benutzer auch alleine lassen kann, dann kann man das realisieren. Aber es ist halt nicht überall gewünscht. Also wir hatten auch schon mal im Vorfeld ja schon mal telefoniert und auch drüber gesprochen, halt, dass es zum Beispiel freie Softwaremodelle gibt, wo die Software nicht nur im Open Source, also als Klartext vorliegen muss, sondern auch komplett frei verfügbar ist, also auch ohne lizenzrechtliche Einschränkungen, sodass jeder damit machen kann, was er will, auch darauf basierend vielleicht sogar kommerzielle Software weiter anbietet. Die Frage dabei ist halt immer, wie verdient man denn Geld, wenn man sehr viel Zeit damit verbringt, solche Software zu entwickeln? Und wenn das darauf hinausläuft, dass man eine Software supporten muss, also sprich Leute dabei unterstützt, wenn sie Probleme damit haben, dann kann das natürlich nicht mit Software funktionieren, die von sich aus so gut funktioniert, dass man keine Hilfe braucht. Dann würden nur noch Anpassungen übrig bleiben, dass man sagt, die Software macht jetzt erstmal nicht alles, was jemand in dem Use Case vielleicht machen möchte, also biete ich dann halt Anpassungen an. Was auch wieder schwierig ist, wenn man sie nur für einen anbietet und das nicht als Produkt anbietet. Ich bin halt der Meinung, es macht mehr Sinn, Produkte zu entwickeln, die für viele Leute eines Segmentes halt eine gute Lösung darstellen, wo auch nicht jeder Pixel ein Button ist am Ende sozusagen. Also zum Beispiel so eine Software wie Outlook finde ich eigentlich ein ganz interessantes Produkt, macht viele Sachen sehr gut, aber ich finde es komisch, dass ein Produkt, was nicht nur an Teams, die Projektarbeit machen, ausgeliefert wird, sondern auch an jeden Privatbenutzer letztlich, in der Oberfläche Buttons hat, wie an alle Teammitglieder weiterleiten, an Teamchef antworten und solche Sachen, wo ich denke, es ist ja nicht schlimm, dass es diese Funktionen gibt, aber die sollten nicht im Standard-Interface sein. Die kann man sich vielleicht reinziehen in die Oberfläche, wenn man das möchte. Und ansonsten sollte man sich auf die Kernfunktionen beschränken, die jeder Benutzer halt wirklich nutzt. Und alles andere kann man, wenn man möchte, als Optionen anbieten. Man sollte es aber niemals in ein Standard-Interface reinbringen. Und das, denke ich, ist sehr wichtig, dass man sich genau überlegt, mit wem man eigentlich Vertragspartner werden will sozusagen. Und da ist Apple sehr gut drin aus meiner Sicht, sich genau den Kunden auszusuchen oder das Anwendungsszenario und dafür Software zu bauen.
Ja, Outlook ist auf eine skurrile Art und Weise tatsächlich mit unserem, mit all den Stichworten, die wir im Kopf haben, über die wir heute sprechen wollen, verwandt. Weil da ein ganz wichtiger Begriff auftaucht, den du gerade mehrfach genannt hast. Ich verbiege das jetzt mal ein bisschen, was du gesagt hast. Du hast immer wieder von Standards gesprochen. Du hast gerade ganz oft von Standardoberflächen gesprochen. Dinge, die nicht für jeden passen. Aber wenn ich das Wort jetzt mal da rausschäle und den Begriff Standard noch mal so ein bisschen unterstreiche, mein größtes Problem mit Outlook ist eben immer gewesen, dass eine Software, die vielleicht vieles richtig macht, dann aber eben hingeht und sagt, wir sind halt hier der große Platzhirsch und unsere Kunden finden uns ganz großartig, dann machen wir das halt so, wie wir Lust haben. Und dann werden eben nicht industrieweite Standards befolgt oder bestenfalls mal so halbherzig, sondern dann werden die wildesten Schnittstellen implementiert, die dann schnell zum de facto Standard werden. Jetzt wollen wir nicht über Outlook reden, aber das ist bei deinem Schwerpunktbereich genau dasselbe. Wenn wir über Storage-Anbindung reden, später dann über Videoschnitt etc., ist auch immer wieder das Gleiche. Standardisierung ist wichtig, damit Tools austauschbar werden. Mhm. Wie wichtig ist Standardisierung als Begriff in diesem Spannungsfeld zwischen Open Source, wenn du jetzt selber Software entwickelst und dich fragst, was mache ich mit dieser Software, damit auch meine Kunden Investitionssicherheit haben. Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust auf einen Tauchlehrer auf den Malediven. Und was mache ich dann mit meiner Software? Dann wäre der naheliegende Gedanke zu sagen, ja gut, dann gebe ich sie meinen Kunden, dann kann irgendjemand anders sie weiterentwickeln. Dafür mache ich sie quelloffen. Wenn ich Standards befolge, wenn ich eine API habe etc., ergibt sich vieles von alleine. Ich habe immer so das Gefühl, um das jetzt in eine Frage zu packen, in meinen Augen ist der Begriff Standardisierung unterschätzt und der Begriff Open Source überschätzt. Aber Open Source in so einem anderen Sinne verstanden, da kommen die beiden Begriffe dann zusammen. Jetzt nochmal konkret als Frage verpackt, wenn du so an deine Kunden etc. denkst, wie wichtig ist die Frage nach Standards und wie wichtig ist die Frage nach Open Source? Und wo ist das vielleicht manchmal sogar dasselbe in der Praxis?
Ja, gute Frage. Schwer zu greifen auch gleichzeitig. Ich versuche mir gerade vorzustellen, warum die Kunden das fragen und wen. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass speziell jetzt ich auch gefragt werde, was passiert eigentlich, wenn ich Software nicht mehr entwickle, weil ich halt die meiste Software alleine entwickle. Oder wenn ich sie mit mehreren entwickle, dann ist es trotzdem mein Projekt und die anderen Entwickler sind irgendwann weg. Sprich, wenn ich jetzt morgen vor einen Baum fahren sollte oder sowas.
Tauchlehrer ist sympathischer.
Oder sowas. Dann, ja, aber dann hätte ich ja noch Zeit, meine Quelltexte freizugeben.
Ja, wer weiß.
Schlimmer, ja, also schlimmer ist es halt, wenn man halt vorher keine Zeit mehr hat, seine Quelltexte freizugeben. Das ist halt eine Frage. Dann ist natürlich die Frage nach Open Source auch naheliegend, kommt auch immer wieder. Schwierig ist dabei, dass nicht jeder mit den Quelltexten wirklich was anfangen kann. Also es gibt in meinem Umfeld viele Leute, die dann so Escrow-Services nutzen, wo man dann den Quelltext irgendwo hinterlegt bei einem Notar, man zahlt jährlich Geld und irgendjemand hat dann das Recht, im Fall der Fälle halt den Quelltext einzusehen und es theoretisch weiterzuentwickeln. Das ist zum Beispiel bei Videocodecs eine durchaus gängige Praxis, dass halt die großen Codecs, die ein Fernsehsender nutzt, per Escrow-Service hinterlegt sind, wenn es ein proprietäres Format ist, damit dann halt jemand das weiterpflegen kann. Und wenn ein Sender davon abhängt und eine gewisse Größe hat, dann kann er sich das auch leisten, das weiterzupflegen. Aber genau genommen muss man das für die komplette Produktionskette machen. Also alles, was man benötigt, um seine Daten lesen und bearbeiten zu können, muss ja irgendwo gesichert sein, dass das halt über eine längere Zeit geht. In meinem Umfeld ist es jetzt vielleicht bezogen auf mich sogar besonders kritisch, weil ich halt Archivsoftware vor allem entwickle oder Middleware, je nachdem, in dem Umfeld auf jeden Fall. Das bedeutet, Dinge müssen halt über 30, 40, 50 Jahre vielleicht irgendwann auch mal wieder herstellbar sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht 100 Jahre mache, die beträgt gleich 1, sage ich mal. Insofern macht es schon Sinn, sich zu überlegen, wie es weitergeht. Ich bin nicht immer davon überzeugt, dass es Sinn macht, jedem den Quelltext zu geben, weil nicht jeder was damit anfangen kann. Also für mich ist es sinnvoll, also jetzt nicht aus Gründen der Fortführbarkeit des Geschäfts sozusagen. Es gibt andere Gründe, warum das Sinn machen kann, die Quelltexte freizulegen. Was ich immer mache, dass halt meine engsten Partner, die auch benötigt werden, damit eine gewisse Produktionskette funktioniert, dass da meine Quelltexte zugänglich sind. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen für meine Archiv- und Migrationssoftware und sowas, was ich da rund um ein System in Schweden gebaut habe, die haben halt einen GitHub-Zugang auf meine Quelltexte, kriegen jeden Commit mit und es gibt ein Agreement, dass die das fortführen können, wenn ich es halt einfach nicht mehr mache. Sodass halt schon einige Firmen ausfallen müssen, damit ein Endkunde dann ein Problem kriegt sozusagen. Also ich glaube, dass die Frage überwiegend darauf gerichtet ist, bei den meisten Kunden halt zu gucken, was passiert, wenn jemand nicht mehr weiterentwickelt. Wenn jemand sagt, dass ihm die Entwicklungszyklen zu langsam sind und er möchte selber an den Text ran, sozusagen, um das zu optimieren. Das passiert zwar, dass ich sowas immer wieder mitkriege, aber ich glaube, dass das in den seltensten Fällen wirklich helfen würde. Also bei manchen schon, ganz klar, wenn es große Projekte sind, gibt's das. Aber ich sehe, dass es relativ wenig Beteiligung gibt an den Open-Source-Sachen. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hat so eine Workflow-Orchestration-Lösung in Kalifornien mal gebaut. Und setzt die auch bei sehr vielen großen Firmen ein, hat auch alles geöffnet als Quelltext und bei GitHub freigegeben. Aber wenn man sich die Liste der Contributors anguckt, gibt es da keinen, der nicht in seiner Firma ist. Das ist dann
logisch, ja,
eher eine kosmetische Sache in vielen Projekten. Und ich glaube, ich würde lieber richtige Open-Source-Projekte pflegen, dann halt, wo man wirklich sagt, das ist jetzt ein Kern, der in allen möglichen Programmen relevant ist und den nehme ich dann raus und versuche das dann auch zugänglich zu machen. Zum Beispiel Timecode Elemente, die in meinem Umfeld immer vorkommen, habe ich jetzt noch nichts Brauchbares gefunden. In der Sprache, mit der ich arbeite, was mir wirklich gefällt, gibt es sehr viele Lücken noch. Und sowas halt kann man ja dann schon als Kern rausgeben, weil man weiß, das brauchen alle.
Im Grunde genommen kommt da, glaube ich, noch ein ganz wichtiger dritter Aspekt hinzu. Zumindest in diesem speziellen Fall, wenn es um Videoverarbeitung geht und vergleichbare Dinge. Das ist dieser Dämon der Rechtssicherheit. Ich habe ein bisschen Angst davor, das überhaupt anzusprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz unsexy Thema. Aber neben der schlichten Frage des Standards, neben der Quelloffenheit der Lösungen, bist du ja immer noch nicht im rechtssicheren Rahmen, wenn du nur diese beiden Aspekte betrachtest. Sondern es kann dir ja wunderbar passieren, dass du mit Videocodex arbeitest, um dieses sehr prominente Beispiel aufzunehmen, auf die dann irgendjemand sagt, hier, da haben wir aber Rechte drauf. Das ist ja jetzt bei den populären Videoformaten, die wir dann als Anwender nutzen, ist das ja durchaus ein großes Thema. Das werden wir sicherlich gleich auch nochmal streifen. Lass uns aber mal kurz, damit das ein bisschen deutlicher ist, weil wir so ein bisschen von außen rum um die Sache rennen. Du bist als Student an der Universität gewesen, hast deine Berührungspunkte mit dem Mac gehabt und dann ist irgendwas in deinem Leben schiefgelaufen. Du bist zum Softwareentwickler geworden, du hast Bücher über macOS geschrieben. Sag doch nochmal ganz kurz, was ist so dein Werdegang gewesen, der dich dann dazu geführt hat, dass du so von dem engagierten Anwender, Administrator an der Uni, dass du dann hingegangen bist, deine eigene Firma gegründet hast, Softwareentwickler geworden ist und dass du dann vor allem in diesem Bereich gefallen bist, über den du gleich viel erzählen wirst, nämlich Archivierung, Fernsehproduktionen, Datenverarbeitung etc. Wie ist es dazu gekommen? Was kann man davon erzählen?
Also ich habe es nicht von Anfang an geplant, dass ich da lande, wo ich heute bin. Aber es hat sich halt immer wieder einiges ereignet. Es waren Zufälle meistens. Also ja. Ich habe relativ früh dann, als Apple mit Mac OS X anfing, halt auf einmal wieder den Zugang zu Apple gehabt. Dass ich dachte, jetzt kann man auf einmal auch damit arbeiten, als Dienstleister in dem Sinne. Vorher war es ja eher meine private Nutzung, während ich mein Geld mit Windows und Linux verdient habe sozusagen. Und damals hat Apple dann angefangen, einen Server auf den Markt zu bringen. Das war, glaube ich, irgendwann 2000, 2002 so in den Dreh. Und damals hat jeder gesagt, der sich damit hätte beschäftigen können, ich tue das nicht, weil Apple in den 90ern schon mal einen Server auf den Markt gebracht hat und der ist relativ schnell wieder verschwunden. Und jeder meinte, das wäre eine Zeitverschwendung.
Man muss kurz einwerfen, dass du in diesem Fall von Hardware sprichst. Weil unter Server kann man ja jetzt auch das, was heute als ein Applikationsbundle von Open-Source-Tools mit GUI daherkommt, könnte man verstehen. Aber in dem Fall haben sie tatsächlich richtige, rackfähige Hardware-Produkte gehabt.
Genau. Also wobei das für mich immer der softwareseitige Zugang war. Natürlich gab es den X-Surf dann. Ich weiß gar nicht, ob der direkt schon da war. Ich glaube, der kam ein bisschen später. Am Anfang lief das, glaube ich, noch auf Mac Pros oder Power Macs, hieß das ja damals. Aber es gab auf jeden Fall einen Server, der Dienste wie ein Active Directory Konkurrenten quasi anbieten musste, also Open Directory, der DNS-Dienste machte und DHCP und FTP, NFS, all die Dinge, die man halt im Netzwerk braucht, weil Apple halt gemerkt hat, gibt schon ein paar Leute, die haben mehr als einen Rechner, wir müssen da was machen. Integration mit der Windows-Welt war damals mäßig, sage ich mal. Selbst SMB-Shares liefen eigentlich nur vernünftig, wenn man eine Zusatzsoftware hatte. Und dann war klar, da musste was kommen. Ich habe das damals interessant gefunden, weil ich gesagt habe, das sind alles Open-Source-Produkte. Wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass Apple das einstellt, kann ich das Wissen, was ich mir da erarbeite, weiterverwenden. Und war auch relativ überzeugt davon, dass halt, wenn das Produkt sich halten sollte und doch nicht eingestellt würde, dass dann halt viele andere auf den Zug aufspringen würden. Es war aber immer relativ dünn. Also es gibt eine Community weltweit natürlich, die sowas gemacht hat, aber die war überschaubar. Wenn man sich überlegt, dass es halt doch immerhin eine weltweite Community war, war sie aus meiner Sicht noch sehr klein. Auf jeden Fall habe ich mich mit Servern beschäftigt und all die Dinge, die ich vorher mit Windows gemacht hatte, halt auch dort über Mac OS X gelöst. Oder stimmt ja gar nicht. Ja doch, das war schon Mac OS X. Dann war es aber so, dass Apple auf einmal, weil sie zeitgleich auch mit Videoschnitt begonnen haben, sie haben Final Cut 7 auf den Markt gebracht, was viel, viel billiger war als alle anderen Produkte, die es da gab, um Videoschnitt zu betreiben. Und kam dann auch an den Punkt, dass wieder Gruppenarbeit bedeutet, man braucht irgendwo einen zentralen Speicher. Und vor allen Dingen hieß es damals auch, dass halt HD jetzt ganz groß im Kommen wäre. Und HD hieß immer uncompressed, also unkomprimierte Materialien, wo man mindestens 120 Megabyte pro Sekunde an Streams hatte, mit einer hohen Bandbreite. und eine kurze Latenz brauchte. Also sprich, man drückt auf einen Knopf und sagt, spiel mir irgendeine Datei ab, dann hat man 200 Millisekunden Zeit ungefähr gehabt, bis die Datei dann auch im Fenster abgespielt werden musste. Und da musste die durch Storages, also Zugangsleitungen und so weiter durch sein, verarbeitet sein. Das ist eine relativ kurze Zeit gewesen. Und dann hat Apple, um diesem Problem, sage ich mal, zu begegnen, Xane auf den Markt gebracht. Also erstmal Xsurf RAIDs, RAID-Systeme, die halt einen gewissen Durchsatz hatten, und ein verteiltes Cluster-Dateisystem, was erlaubte, dass viele Geräte gleichzeitig auf die Hardware zugreifen, um Daten zu schreiben und zu lesen, wobei dann jeweils ein aktiver Server die Metadaten des Dateisystems geschrieben hat. Und da war es dann so, das Produkt war neu und es war kompliziert. Ein Produkt, was schon mehrfach durch verschiedene Hände ging, sage ich mal. Das ist heute Quantum Store Next. Die gab es früher auch schon als andere Firma. Früher war das mal Central Vision ursprünglich. Auf jeden Fall, die waren auch alle untereinander kompatibel dann, also Store Next und Xen und sowas. Aber es gab niemanden im Apple-Umfeld, der sich mit sowas beschäftigt hat. Es war im Server-Umfeld schon bei Apple schwierig, dass sich jemand überhaupt mit DNS auskennt. War übrigens auch im Active Directory-Umfeld eigentlich immer kaputt, weil Reverse-Lookups, finde ich heute noch, gibt es bei ganz vielen Firmen nicht, weil es nicht zwingend erforderlich war bei vielen Betriebssystemen auf Windows-Seite. Im Mac-Umfeld war es aber viel schlimmer, da wusste überhaupt keiner, was DNS ist, weil man hat ja nicht Bonjour, sondern Apple Talk noch früher gehabt, wo auch im Netzwerk alles zu sehen war. Das heißt, da hat sich nie einer einen Kopf gemacht. Das waren aber Dinge, die mussten funktionieren, um Xen einzusetzen. Ich brauchte also einen zentralen Verzeichnisserver, um ordentlich arbeiten zu können, damit Rechte funktionierten und so. Es war für eine Apple-Welt auf einmal ein Riesenschritt an Komplexität, die aus meiner Sicht in der Apple-Welt, die war nicht darauf vorbereitet. Deswegen gab es sehr wenige Dienstleister, die sich damit auskannten. Und irgendjemand meinte halt, ich würde mich damit auskennen. Ich hatte das Zeug auch noch nie gesehen, aber da ich ja derjenige war, der sich angeblich auskannte, habe ich für Apple die Tour gemacht und hatte die ganze Hardware. Und das war damals ein relativ großer Aufwand und habe mich halt ein paar Wochenenden dann damit vergnügt. Und dann kannte ich mich halt aus. Und so bin ich mit dem Storage vertraut gewesen, der halt damals überwiegend in der Videowelt interessant war. Weil wer brauchte solche Datenmengen erstmal, die da abgespeichert wurden? Und wer brauchte diese Bandbreite und diese kurze Latenz? Das war nur Video und Film. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der sich von der Videoseite her besser auskannte mit der ganzen Thematik. Und bin halt in einige Fernsehsender reingeraten, die sich jetzt damit beschäftigen mussten. Hatte aber von nichts eine Ahnung, was die Workflows anging bei den Leuten natürlich. Weil Gott war ja überhaupt nicht meine Baustelle. Habe mir aber alles artig angehört, was die Leute machen wollten und bin da ganz unvoreingenommen rangegangen. Und wenn es dann um Codex ging und ähnliche Fragen, Workflows, hatte ich dann jemanden, den ich zwar kannte, aber der wohnte damals in Wiesbaden, der Björn Adamski, also in der Nähe, sage ich mal, wenn ihr das jetzt hören würde. Ich glaube, dann geht er mir an den Kragen, also Groß-Gerau heißt das, wo er herkommt. Aber die Herausforderung in den Sendern war, dass die Leute, die klassisch Broadcast gemacht haben, mit denen, die klassisch IT gemacht haben, nicht geredet haben. Da wuchsen halt Dinge zusammen.
Habe ich schon mal gehört.
Genau, es war halt ein relativ großes Problem. Und für uns war es interessant, weil wir waren zwar beide mehr so IT-nah, aber wir hatten auch zwei verschiedene Schwerpunkte. Ich habe halt Backend-Zeug gemacht, wie Storage, Verzeichnisdienste und sowas, halt DNS. Und er hat halt mehr die Anwendungsfragen geklärt. Dann haben wir gesagt, wenn wir sinnvoll arbeiten wollen in diesem Umfeld, dann sollten wir zumindest auch miteinander reden können. Das konnten wir auch. Wir waren halt immer für Apple und andere in dem Umfeld auf irgendwelchen Konferenzen als Sprecher oder Trainer und ähnliches und haben gemerkt, wir können darüber reden, also sollten wir voneinander lernen, haben dann eine Firma gegründet, um Beratungen dort anzubieten. Und dann bin ich in diesen Bereich gestolpert. Und dann kommt es natürlich irgendwann dazu, dass man merkt, es ist keine Lösung, einfach immer nur den Speicher größer zu machen. Irgendwann sollte man archivieren, dann muss man seine Daten managen, um sie zu finden, sprich Metadaten, Verschlagworten und so weiter. Und dann wurde das immer mehr. Ich hole jetzt ganz schön aus, merke ich, aber...
Ja, mach ruhig. Wir haben Zeit.
Am Ende war es dann so... Apple hat dann Final Cut Server auf den Markt gebracht, weil sie gemerkt haben, Datenmanagement ist wichtig. Ich brauche eine Vorschau von Daten, egal ob die archiviert sind oder online sind. Ich muss nach Metadaten suchen können, Workflows automatisch abbilden können, dass Dinge automatisch irgendwo veröffentlicht werden und so weiter. Da bin ich auch relativ früh reingeraten dann in das Team, was dann bei Apple diese Sachen gemacht hat. Habe mich damit lange beschäftigt und dann irgendwann, nachdem ich mit dem Produktmanager in diesem Bereich rund um Final Cut Server immer wieder mich getroffen habe und nichts mehr passiert ist an diesen Anregungen und gar nichts mehr eingebaut wurde, war halt klar, entweder passiert da wirklich gar nichts mehr und das Produkt wird eingestellt oder sie basteln an was ganz Neuem und oder beides. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, ich plane jetzt mal lieber, dass Apple alles, womit ich mein Geld verdiene, komplett mal. Ich tue so, als wenn es das in einem Jahr nicht mehr gäbe. Das war auch ganz schlau, weil ein halbes Jahr später gab es einen Großteil davon tatsächlich nicht mehr. Final Cut 7 war weg. Es kam Final Cut 10, das wollte aber keiner haben zu dem Zeitpunkt. Final Cut Server war weg. Mac OS X Server gab es noch. Den Xsurf gab es aber nicht mehr. Die Xsurf Raids gab es auch schon nicht mehr. Und ich war damals dann gerade mit diesem Thema Client Management beschäftigt. Ich habe dieses Buch mit Harald Monihardt, Mac Client Management in Windows-Umgebung damals geschrieben, was immer Bestandteil meiner Jobs war, so, weil auch in Videoumgebungen muss man seine Clients irgendwie installieren und die meisten haben ein paar hundert in den Fernsehsendern. Man muss sie mit dem Active Directory verbinden und so und vielleicht ein paar Benutzermanagement-Fragen klären, Einschränkungen oder auch Software installieren und so weiter. Und da das E-Thema meines Umfelds war, habe ich dann halt dieses Buch mit Harald geschrieben. Und dann aber gemerkt, dass trotz dieser Umstellung dieses Media Asset Management Thema immer noch sehr gefragt war und habe dann rund um das Buchthema sehr wenig an Projekten gemacht, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür hatte.
Und jetzt, genau. Jetzt muss man natürlich nochmal für die Spätgeborenen nochmal so ein bisschen die Zeit rekapitulieren. Du bist ja jetzt schon quasi in der Gegenwart angekommen, aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. In diesem Zeitraum, den du gerade beschreibst, da war Apple noch eine komplett andere Firma. Das muss man sich einfach noch mal in Erinnerung rufen. Dass das heute jedem so präsent ist durch die mobilen Geräte, durch iPhone und Co. Wenn man so 2006 guckt, sah die Situation ganz anders aus. Ich mache immer den Spaß, dass ich bei meinen Kunden sage, hätte 2005, 2006 oder in den Jahren davor mal jemand eine Kollekte gemacht für Apple. Jeder hätte gespendet, weil die Firma damals, so gefühlt ging es der nicht gut. Da war so dieser heilige Steve Jobs, der hat immer ganz tolle Präsentationen gemacht. Die schienen auch mit bestimmten Sachen Erfolg zu haben. Aber die waren Lichtjahre von dem entfernt, wie man heute Apple wahrnimmt. Und in dieser Zeit ist jetzt für mich interessant, dass eine Firma, die froh sein kann, dass sie einen Markt hat, wo Leute ihr so verbunden sind, dass sie so unglaublich freudig ist, Produkte einzustellen. Also das ist das eigentlich Interessante. Wenn wir uns heute angucken, die wissen gar nicht, wohin mit ihrer Kraft, mit ihren Umsätzen, mit ihrem Bargeld. Das war aber in der Zeit nicht so. Daran schließt sich eine Frage an. Du hast gerade die Situation beschrieben, dass man für dieses Post-Processing oder wie immer man das nennen will, von Bildmaterial damals ganz offenkundig wirklich immer Macs benutzt hat. Gab es da keine Konkurrenz? Und ich rede jetzt nicht über Windows oder so. Wie haben die Leute in den Fernsehanstalten in den 10 Jahren davor gearbeitet? War das alles überhaupt digital? Oder wo fand da so die Transformation statt? Hast du davon was mitgekriegt in deiner Arbeitszeit?
Schon, ja. Also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Also warum Apple überhaupt in diesen Bereich gekommen ist, ist einfach, weil sie unglaublich billig waren. Die haben halt ein Produkt gekauft, das ein bisschen aufgepeppt, dass es nach Apple aussieht und halt billig gemacht. Natürlich gab es vorher schon Lösungen. Also zu der Zeit gab es noch viele Zwei-Maschinen-Plätze, die zwar mit digitalen Tapes, aber ohne IT-Technik funktioniert haben. Aber es gab auch schon vieles, was halt komplett digital funktioniert. Es gab halt andere Anbieter damals schon wie Avid oder Quantel oder ähnliche, die auch bis heute noch einen Marktanteil haben, der auch nicht schlecht ist. Der Punkt war einfach, dass Apple unglaublich viel billiger war. Und ich weiß, dass damals viele Firmen überlegt haben, wollen wir wirklich diesen Schritt wagen? Wir wissen bei Apple nie, ob sie ein Produkt einstellen. Das war damals schon bekannt.
Ja.
Aber es waren alle so getrieben von diesem geringen Preis, dass sie das Risiko eingegangen sind. Was sehr interessant ist, weil Apple dann irgendwann Final Cut 7 ja eingestellt hat, vor 3-4 Jahren, ich glaube vor 4 Jahren, 2011 war es, glaube ich, und dann Final Cut 10 auf den Markt gebracht hat. Das war dann halt eine komplett neu geschriebene Version, die komplett anders angelegt ist von der grafischen Bedienbarkeit her, aus meiner Sicht sehr sinnvoll aufgebaut ist für die moderneren Medienformate, mit denen man heute arbeitet. Aber für alle, die mit Final Cut 7 gearbeitet haben, war es ein Schock. Und die Sender, die dann ihre Produktionsabläufe, die ganzen Ketten darauf ausgerichtet haben, die Software individualisiert haben und ähnliches, war es halt eine Katastrophe. Und ganz viele sind weggegangen zur Premiere, weil sie gesagt haben, da haben sie mehr Planbarkeit.
Adobe.
Ja, wobei ich finde das immer sehr interessant, Thema Planbarkeit. IBM verkauft eine Laptop-Sparte, HP geht mal kurz fast weg vom Markt und sowas. Also es man kann sich darauf nicht verlassen. Ich bin eher der Meinung, man sollte seine Produktionsketten allgemein, egal was man macht, so planen, dass man eine Chance hat, jedes beliebige Element austauschen zu können. Da kommen wir auch wieder auf diese Fragen, freie Software, Open Source und so weiter. Aber wenn ich meine Daten wirklich als meine Daten betrachten möchte, dann muss ich natürlich auch die komplette Produktionskette dazu, also dass ich die Daten zumindest wiederherstellen und weiterverarbeiten kann. Diese Tools muss ich irgendwie haben, sozusagen. Und das heißt nicht, dass ich eine Lizenz habe, die mir noch 3 Monate erlaubt, was zu machen und ich nicht weiß, ob ich die Lizenz verlängern kann.
Gibt es zu Final Cut und Co.? Gibt es da eine wahrnehmbare, / ernstzunehmende Konkurrenz, die Open Source und kostenfrei ist, von der ich nur noch nie gehört habe? Also hat man überhaupt als Kunde eine Wahl oder hat man nur die Wahl zwischen verschiedenen kommerziellen Anbietern?
Nee, es gibt auch eine Open Source Lösung, die wurde übernommen vor 2-3 Jahren von einem Anbieter, der früher sich gerade mit Projektmanagement und Speichersystemen beschäftigt hat. Nutzt aber nur ein kleiner Anteil am Markt.
Muss man Enthusiast sein?
Ja, also oder halt versuchen, halt sehr aufs Geld zu achten. Aber in der Regel geht es den Leuten in dem Umfeld ja erstmal darum, dass die Sachen funktionieren und auch das tun, was die Benutzer erwarten.
Genau. Es geht nicht über die sonst so gerne diskutierten, so diese, ich nenne das immer so ein bisschen religiösen Diskussionen, was ist die reine Lehre, sondern da sind einfach Leute, die haben eigentlich ein Handwerk. Die haben vielleicht vor 10 oder 20 Jahren dann auch wirklich analog gearbeitet und haben das lange so gemacht. Und wahrscheinlich haben die einen sehr anderen Zugang als jemand, der jetzt rein aus der IT kommt. Jetzt weiß man aber, es gibt in der ganzen Toolchain, das wird ja jetzt für deine Arbeit wichtig, es gibt natürlich sehr viele Bauelemente in dieser Kette von Software, die man benutzt, über Codecs und andere Schnittstellen, die sind sehr erfolgreich und sind Open Source. Da sind wir wieder bei diesem Spannungsfeld aus Open Source und Standardisierung und wie das immer so sich ein bisschen aneinander reibt. Jetzt hat Apple die Produkte verschwinden lassen, aus Gründen, die uns ein bisschen merkwürdig erscheinen. Ich bin ein Hersteller, der irgendwie immer so am Existenzminimum vorbeischrappt. Zu dem Zeitpunkt kann eigentlich noch keiner wissen, dass sie demnächst die Welt beherrschen mit ihrem iPhone. Trotzdem sind sie sehr freudig darin, Produkte auch wieder vom Markt verschwinden zu lassen. Damals erst die Servergeschichten.
Aber da waren sie schon stark. Da hatten sie zwar kein iPhone, aber die hatten mit dem iTunes-Umfeld.
Ja, iPod.
Genau.
Und den iMacs damals. Es wurde besser, ja.
Na, das war schon sehr stark. Die hatten damals schon sehr, sehr starke Umsätze im iPod-Umfeld. Absolut, gemacht. Mit ja. iTunes und so, diesem ganzen.
Ja, also trotzdem, ich ziehe den Hut vor diesem Mut. Aber das ist so jetzt, ne, die Lücke als Chance wahrnehmen. Jetzt kommst du ins Spiel. Was hast du dann gemacht? Die haben die Produkte weggenommen. Und für dich war es am Ende des Tages die Situation, daraus entstanden ist, dass Apple keine Serverprodukte mehr angeboten hat, eigentlich eine Verbesserung, um dahin zu kommen, wo du heute bist?
Ja, ich meine, das ist ja immer die Frage, wie geht man damit um, wenn sich Dinge ändern? Das ist ja eine allgemeine Frage, wie man damit umgeht. Für mich war es, also heute ist es auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich habe auch damals gedacht, es wäre auf jeden Fall ein Grund, mich den Dingen zu widmen, die mir damals schon wichtiger waren. Aber es war natürlich schon, dass es eine Zeit gedauert hat. Also heute entwickle ich überwiegend Software. Damals habe ich ein bisschen geskriptet und auch Dinge gemacht. Ich hatte auch, glaube ich, damals schon eine Open-Source-Lösung auf dem Markt, die Final Cut Server an ein Archiv aus München von Archiware angebunden hat, die halt schon auch viele Leute eingesetzt haben. Aber das war so mein erster Versuch zu gucken, hält sowas überhaupt, was ich da schreibe? Kann man damit arbeiten? Scheint funktioniert zu haben. Ich habe auf jeden Fall keine Beschwerden größerer Art vernommen. Aber das wollte ich auf jeden Fall mehr machen. Also meine Herausforderung war, dass ich das Gefühl hatte, das Management von Daten kann man auf jeden Fall durchaus verbessern. Also Schwerpunkt war dann schon Video, aber es ging natürlich auch um andere Daten eigentlich schon immer, weil man muss seine Daten irgendwo halt verwalten können. Man hat selten eine lokale Festplatte, die alles beinhaltet. Und dann war immer die Frage, wie bewege ich das durch die Gegend und kann trotzdem halt sehen, was ich irgendwo anders auch liegen habe und kann vielleicht auch ein paar Dinge automatisieren. Die Lösungen, die es damals gab, die waren mir alle zu komplex, muss ich sagen. Irgendwas war immer, was mich störte. Und dann habe ich gedacht, es muss was sein, was attraktiv aussieht erstmal, was halt Leute intuitiv damit umgehen lässt. Und da wollte ich immer was bauen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Programmierer zu suchen, habe auch ein paar Teilprojekte gemacht, habe einige Sachen von Final Cut Server ersetzt und verschiedene Strategien gehabt, wie ich dann zu einem eigenen Produkt komme. Und habe dann auch immer wieder selber immer mehr programmiert, mir verschiedene Sprachen angeguckt. Und ich habe früher einmal im Jahr irgendwie 2-3 Monate Auszeit mehr oder weniger genommen, um an Büchern zu arbeiten. Und das habe ich dann irgendwann eingestellt und stattdessen dann immer diese Zeit genommen, um mir neue Programmiersprachen anzugucken und mich vertieft einzuarbeiten, neben dem normalen Business, wo das ja sonst auch irgendwie war. Und irgendwann hatte ich dann, also ich habe mit verschiedenen Herstellern gesprochen, die auch bereit waren, dass man sagt, komm, wir machen das zusammen. Das war aber auch immer alles nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich baue zumindest mal ein paar Tools für andere Leute, so als Middleware oder als Ergänzung, Plugins und sowas halt. Und da habe ich ein Team mal gehabt, das hat dann aber mit dem Team dann auf einmal nicht geklappt und ich musste kurzfristig dann selber den Code schreiben und dann bin ich halt komplett eingetaucht. Und das war eine anstrengende Phase, weil ich ein halbes Jahr mehr oder weniger neben meinen anderen Sachen halt auch noch sehr viel programmieren musste. Und das war nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber dann stand das erste Tool. Ich konnte es testen, am Markt halt auch ausprobieren und sowas weiterentwickeln. Und das hat sehr gut funktioniert. Und heute bin ich sehr glücklich, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Also weil
das war dann was genau?
Das war eine Migrationssoftware weg von Final Cut Server zu Kentimo Portal aus Schweden, ein anderes System, was browserbasiert arbeitet, sehr einfach zu bedienen ist, wo man sagen kann, nach 5 Minuten hat es jeder, der damit arbeiten will, erstmal begriffen. Aber die Daten aus einem anderen System dort reinzukriegen, das war halt nicht so einfach. Also nicht, weil Portal so schwierig ist, sondern weil es allgemein schwierig ist, ein System, was so viel macht wie Final Cut Server, komplett zu migrieren.
Das ist ein super Stichwort, weil ich glaube, wir müssen nochmal für diejenigen, die in dem Thema nicht so drinstecken, ich zähle mich da absolut zu, du müsstest mal kurz beschreiben, was Final Cut Server eigentlich macht. Also ich glaube, jeder hat eine Vorstellung davon, was man, wenn man digitalen Videoschnitt macht oder Vergleichbares, was man an seinem Computer, an seinem Notebook sieht. Aber wofür braucht es den Server? Beziehungsweise, wenn es den dann eben nicht mehr gibt und man ersetzt die Software dahinter, was genau ist die Kernaufgabe, die auf jeden Fall gelöst werden muss?
Ja, also im Wesentlichen gibt es aus meiner Sicht 3 Dinge, die Final Cut Server geregelt hat. Das erste ist, wenn ich sehr viele Videodaten habe, die ich vielleicht wiederverwenden möchte, dann muss ich sie auch wieder finden können. Es nutzt mir nicht, wenn die da irgendwo liegen und ich finde sie nicht. Also brauche ich Metadaten, um danach suchen zu können. Um zum Beispiel zu sagen, wir haben einen Fall, wo irgendein Prominenter, oder ein blödes Beispiel, ein Prominenter stirbt. Ich habe Material von dem Prominenten irgendwo liegen. Danach muss ich suchen können. Funktioniert heute immer noch meistens, indem ich nach Text suche, der halt auch irgendwo als Text verbunden mit der Datei gespeichert ist. Ich brauche also eine Datenbank. Irgendjemand muss halt Texte eingegeben haben mit relevanten Stichworten und diese Daten muss ich mir wiederholen. Das kann schon für eine Einzelperson interessant sein, weil ich halt einfach vielleicht ein großes Archiv habe. Also ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel Fußball. Egal welche Fußballliga ich habe, wenn ich sage, der kriegt jetzt seine 11. gelbe Karte in dem und dem Zeitraum, dann will ich vielleicht auf alle anderen 10 gelbe Karten zurückgreifen können. Dafür halt diese Datenbank. Zweites Thema, wenn ich im Team arbeite, kann es gut sein, dass einer mit einem Projekt anfängt, er schneidet etwas, am nächsten Tag macht jemand anders weiter oder derselbe arbeitet an einem anderen Rechner weiter. Das heißt, die Maschine muss halt die Projektdateien hin und her schieben können und die Gruppenarbeit ermöglichen können. Die dritte Arbeit oder die dritte Funktionalität ist sozusagen Automatisierung der Arbeitsabläufe, dass man sagt, jemand ingestiert erstmal die Medien. Das heißt, die werden, wenn jetzt zum Beispiel eine Aufzeichnung eines Fußballspiels erfolgt, muss das in das System rein, dieses Video. Dann muss dieses eingehende Video markiert werden, dass jemand da vielleicht schon mal ein Highlight-Editing macht. Das heißt, er kann sich die wichtigsten Teile angucken und dann vielleicht direkt am Ende des Spiels einen Zusammenschnitt der wichtigsten Szenen halt anbieten. Dann kann ich also über Metadaten zum Beispiel setzen, jetzt darf halt der Cutter das sehen, der darf es zur Abnahme freigeben. Und wenn dann halt der Chef vom Dienst zu sagen, also der CVD, so heißen die wirklich, dann am Ende sagt, ja, das gebe ich frei, dann kann dann zum Beispiel es irgendwo auf einem Webportal oder so automatisiert veröffentlicht werden. Solche Dinge halt.
Leicht vorstellbar, wie wichtig das jetzt gerade bei TV ist. Weil natürlich die Datenmenge im Fernsehen ist, kann man sich leicht vorstellen, gigantisch. Es wird ohne Ende Material produziert, was vermutlich, wie das oft so ist, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viel davon gar nicht erst gezeigt wird, was aber mal irgendwo produziert wurde, was man dann aber vielleicht später mal braucht. Aufnahmen, die vielleicht irgendwann mal von historischer Bedeutung sind, die man mal irgendwann bei einer Konferenz aufgenommen hat und die erstmal in irgendeinem Archiv verschwunden sind.
Genau.
Und die dann halt nicht wieder findbar wären ohne die Serverseite. Das ist so ein ganz eleganter, das ist ein ganz eleganter Punkt zu finden in dem, was du sagst. Du hast eine Schnittsoftware, die möglicherweise von einem bestimmten Betriebssystem und den darauf laufenden Anwendungen dominiert wird, dieser Markt. Du merkst in dem, was dahinter möglicherweise noch viel, viel wichtiger ist, die ganze Weiterverarbeitung oder Archivierung, Sicherung dieser Daten, Aufarbeitung dieser Daten, da bricht uns was weg. Jetzt weißt du natürlich nie, welche Betriebssysteme und welche Anwendungen in Zukunft von den Kunden benutzt werden. Produkte kommen und gehen. Und jetzt bist du natürlich der perfekte Mann mit dem Hintergrund, mit Windows gearbeitet zu haben, mit Linux gearbeitet zu haben, mit macOS gearbeitet zu haben, um sich Gedanken darüber zu machen. Was mache ich, wenn jetzt ein Kunde auf einmal mit einer Linux-Software ankommt, mit einer Windows-Software ankommt und einen ganz anderen Netzwerkstack darunter hat? Das führt dich jetzt, glaube ich, zu den Themen, zu denen du auch viel machst, wo man im ersten Moment den Zusammenhang gar nicht so direkt sieht. Du hast dich ja viel mit Netzwerkprotokollen beschäftigt, weil natürlich jetzt die Frage ist, wie kommunizieren die miteinander? Mhm. Wenn man so darüber nachdenkt, ist das logisch, oder? War das genau so, dass auf einmal die Frage aufkam, ja, wie arbeite ich jetzt im Netzwerk? Was nutze ich da? Nutze ich da irgendwie SMB? Nutze ich Apple-Protokolle? Nutze ich NFS? Arbeite ich mit Storage-Systemen wie iSCSI, solche Sachen? Wie war das in der Zeit?
Ja, also die Fragen kamen nicht erst mit Video auf, wie die untereinander kommunizieren, weil eigentlich in jedem Workflow war es auch früher in der Druckvorstufe schon so, dass es Geräte gab, die mussten unter Windows laufen, weil bestimmte Applikationen nur da verfügbar waren und ähnliches. Und dann ist immer die Frage gewesen, was muss man denn da haben? Brauche ich ein Authentifizierungsmodell? Brauche ich ein Active Directory oder ein Open Directory oder ein LDAP oder ähnliches halt, je nachdem, was da für Systeme waren. Und auch von der Rechteverwaltung her kann ich mit POSIX-Rechten arbeiten, mit ACLs, die Windows und Mac kompatibel sind, was die eigentlich auch meistens sind. Diese Fragen musste ich tatsächlich auch schon vor dieser Video-Welt sozusagen für mich behandeln. Aber in der Videowelt kam das natürlich auch immer ganz schwer zum Tragen, weil zum einen hat jeder Fernsehsender, den ich damals kennengelernt habe, eine große Active Directory-Umgebung gehabt. Die haben Office-Geräte gehabt, wo nur Windows lief. Gleichzeitig gab es dann irgendwelche Freaks, sage ich mal in Anführungszeichen, die haben dann halt ein paar Macs da gehabt für Grafikbearbeitung und Videobearbeitung. Häufig gab es dann Avid-Systeme, die unter Windows liefen und die Final Cut-Systeme gab es dann offiziell manchmal auch gar nicht. Die waren deklariert als was anderes. Oder wenn sie doch da liefen, gab es Streit, wer die jetzt irgendwie verwaltet, in welchen Bereich die gehörten. Das war immer alles sehr schwierig. Aber es war tatsächlich so, dass die Fragen natürlich beantwortet werden mussten. Wie tauschen wir Daten aus? Wo liegen die überhaupt? Also alleine von den Anforderungen her an Speicher war es so, dass Videoschnitt halt wirklich extrem kurze Latenzanforderungen hat, also beziehungsweise hohe Anforderungen an kurze Latenz. Was bedeutet, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe hier meinen typischen Cluster, den ich in meiner Office-Umgebung verwende, storage-seitig, und gebe da jetzt ein paar Festplattenfragmente frei. Meinetwegen per iSCSI ist es dann auch so, iSCSI ist jetzt noch kein Dateifreigabeprotokoll, ich brauche noch ein Dateisystem quasi oben drüber. Das heißt, dann musste ich mir noch überlegen, wenn das mehrere nutzen sollten und nicht nur einer das dann freigegeben hat über SMB, was nutze ich dann für ein Dateisystem oben drüber? Dann gab es auch damals schon Sachen wie Xen oder StoreNext, die man hätte nehmen können, so verteilte Cluster-Dateisysteme. Die kamen dann aber wieder mit einer Komplexität, die es dem Admin, der das eigentliche Storage verwaltete, nicht erlaubt hat, das an einem Wochenende kurz einzurichten. Darum ging es aber, dass er seine Standards weiterverwenden wollte. Das ging also auch nicht damit. War alles immer sehr schwierig, weil sich keiner verantwortlich fühlte. Sozusagen. Also jeder wollte die Kontrolle haben, aber keiner wollte die Arbeit übernehmen, sozusagen. Ich fand es aber immer interessant, dass die Welt eigentlich gar nicht so kompliziert war. Also ein Active Directory kann man handeln, fand ich auch immer von, na nicht immer, aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo es stabil war und sehr leistungsfähig und auch der faktische Standard war, wo auch Open Directory von Apple aus meiner Sicht in viel weniger Umgebungen dann ab einer gewissen Größe zum Einsatz kam, weil es einfach nicht so wichtig war. Man konnte hervorragend mit dem Active Directory arbeiten.
Das ist, wenn ich ganz kurz das anmerken darf, ich habe da sicherlich viel weniger Erfahrung, was die Anzahl der Kunden angeht. Aber meine Wahrnehmung war immer auch, dass es sehr, sehr viele Apple-Leute gibt in den Unternehmen, die überhaupt kein Problem haben mit der Koexistenz von Active Directory, die überhaupt kein Problem haben und ein Outlook zu haben, die im Gegenteil dann eher eine Zeit lang extrem sauer waren, als Apple mal zwischenzeitlich sich überlegt, Microsoft sich überlegt hat, Outlook für den Mac einzustellen. Das gibt's ja heute wieder, das gab's mal eine Zeit lang nicht. Ich weiß, dass das für viel Unruhe gesorgt hat. Damit habe ich in der Tat auch ab und an zu tun gehabt und ich fand das immer unproblematisch. Da sind Grenzen gesetzt, keine Frage. Aber ein Mac zu einem Active Directory Client, also zum Domainmitglied zu machen, fand ich immer überraschend einfach. Gibt es Leute, die das Open Directory professionell nutzen in größeren Firmen?
Ja.
Sind das zahlenmäßig viele? Dominieren die Active Directory Leute? Das ist natürlich immer nur so ein Ausschnitt.
Ja, also in großen Firmen, große Open Directories gibt es heute aus meiner Sicht, also was ich so verfolge, eigentlich gar nicht mehr. Es mag anders sein, dass es noch ein paar gibt, aber es gibt einfach keinen Bedarf. Also es gibt keine homogenen Mac-Netzwerke, wo es sinnvoll wäre, ein Open Directory einzusetzen. Vor allem, wenn man sich überlegt, irgendwann gab es keinen Xserf mehr. Und auf welchem Server installiert man das heute? Mac Pros muss man umbauen, damit die in ein normales Rack reinpassen. Mac Mini wollen die meisten halt nicht im Rack haben. Es gibt so schöne 19-Zoll-Gehäuse, wo man zwei Stück reinkriegt. Das würde funktionieren.
Ja, und auch das Produkt haben sie eingestellt. Es gab ja jetzt die ganze Zeit, bis in die jüngste Vergangenheit, so ein Minimac mit zwei Festplatten, der dann als Server Edition daherkam. Und den haben sie auch wieder vom Markt genommen. Das heißt, sie bleiben ihrer Linie treu. Bevor wir da weitermachen, lass uns und den Zuhörern eine kurze Pause gönnen.
Wir hatten ja jetzt gerade schon mehrfach den Punkt, dass Apple eigentlich immer relativ schnell dabei ist, neue oder alte Produkte einzustellen. Ich persönlich finde, das ist eigentlich eher ein Vorteil als ein Nachteil. Weil wenn man merkt, es gibt keinen Bedarf mehr oder nur noch einen immer geringeren Bedarf für ein Produkt, dann muss man es nicht zwingend fortführen. Also zum Beispiel nehmen wir das Thema Open Directory. Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, das gibt es nämlich noch. Aber es müsste es nicht mehr geben, sozusagen. Eingeführt wurde es deswegen, weil Apple damals gemerkt hat, es braucht so etwas wie ein Active Directory, wo Benutzer und Ressourcen im Netzwerk verwaltet werden, weil Leute einfach im Netzwerk zusammenarbeiten. Damals war die Integration mit dem, was Microsoft angeboten hat, einfach noch nicht gut genug, als dass man einfach hätte sagen können, wir brauchen das nicht selbst. Also hat man es angeboten. Heute, finde ich, braucht man es eigentlich nicht mehr. Es gibt einzelne Dienste von Apple selbst, wie halt zum Beispiel den Profile Manager, um halt iOS-Devices überwiegend vor allem zu managen. Die nutzen sowas, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es sowas noch gibt. Aber an sich könnte man sagen, man nutzt einfach die Services von Microsoft an der Stelle. An anderer Stelle machen sie sowas. Wenn man sich anguckt, die Xserf Rates zum Beispiel, die haben sie auf den Markt gebracht damals, weil sie hohe Bandbreiten anbieten mussten für Videoumgebung, dann hat man gemerkt, HD heißt nicht, dass jeder uncompressed mit 120, 140 MB oder noch mehr pro Stream und pro Sekunde halt arbeitet. Heute machen alle uncompressed mit 50 oder 100 Mbit. Sprich, das sind, wenn es hochkommt, gerade mal 15 Megabyte sowas pro Sekunde mit Audio. Oder 20, wenn es hochkommt. Die Anforderungen sind nicht so hoch, also braucht man keinen RAID. Das weiter zu pflegen und in einen Nischenmarkt zu verkaufen, lohnt sich nicht, wenn man sonst Sachen macht wie, ich sag mal, iPod, iPhone, iTunes, Ecosystem. Also weg damit. Finde ich auch ganz sinnvoll, weil die Alternative einfach bedeutet, es gibt Integration mit anderen Lösungen, die da sind, wo andere Leute halt sagen, damit verdienen sie ihr Geld, weil sie diese Nische ausschließlich bedienen. Das Gleiche kann man natürlich auch über Funktionalität im Betriebssystem sagen. Wenn Apple ein neues Betriebssystem auf den Markt bringt, bedeutet das in der Regel, dass vieles von dem, was man mal an Code geschrieben hat, nicht mehr funktioniert. Wenn ich mir Microsoft angucke, die immer wieder Reste mitgeschleppt haben, damit auch noch die älteste Kiste damit funktioniert, das bedeutet halt auch gleichzeitig, dass man sich einiges verbaut. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der Ansatz von Microsoft schlecht ist. Das ist ja erstmal ein anderer. Und ich bin immer der Meinung, wenn ich jemandem eine Brücke bauen kann zum nächsten System, dann macht das Sinn. Also ein gutes Beispiel jetzt vielleicht, also gut und schlecht gleichzeitig, ist der Zeitpunkt, als Apple Final Cut 7 und Final Cut Server eingestellt hat, zusammen an einem Tag. Da ging ein Riesenaufschrei durch die komplette Szene, wie kann Apple Final Cut 7 einstellen? Gut, Final Cut 10 kam zeitgleich heraus, hatte aber nicht exakt die Features, die sich die Profis gewünscht haben. Und vor allem waren die Projektdateien untereinander nicht kompatibel.
Ich hörte von Hamstergolfen.
Ja, Apple hat auch noch, also nach einiger Zeit wieder angefangen, die alten Sachen zu verkaufen, was sie sonst nie machen. Wenn sie ein Produkt einstellen, ist es weg. Und Final Cut 7 wurde noch ganz lange verkauft. Final Cut Server nicht mehr. Was für mich übrigens persönlich auch eine sehr witzige Sache war, weil ich an dem Tag, an dem Final Cut 7 und Final Cut Server eingestellt wurden, war ich gerade im Flugzeug in dem Moment, wo es eingestellt wurde, auf dem Weg nach Italien, wo ich bei Apple Europa Italien einen Vortrag zu Final Cut Server halten sollte am nächsten Tag. Und als ich gelandet bin, habe ich per Mail gelesen, dass das Produkt, über das ich am nächsten Tag bei Apple reden sollte, eingestellt wurde. Das wusste halt niemand bei Apple. Die Apple-Mitarbeiter haben es halt auch nicht von Apple intern gehört, sondern von den Sales-Leuten der Partner, die es verkauft haben. Weil die haben eine Mail bekommen, dass Final Cut Server und Final Cut 7 jetzt eingestellt werden. Und die haben dann bei Apple angerufen und dadurch haben die Apple-Mitarbeiter das erfahren. Für mich war es auf jeden Fall lustig, weil ich am nächsten Morgen dann meinen Vortrag gehalten habe. Da saßen Leute, die große Final Cut Server-Projekte gemacht haben und unter anderem einer von Disney, der ein Riesenprojekt hatte. Und der hatte schon das Problem, dass die X-Serves eingestellt worden sind während des Projektes. Und dann habe ich gesagt, gut, ich bin Final Cut Server Consultant. Man guckt mich natürlich alle an, was heißt denn das, weil gibt's ja nicht mehr seit gestern. Dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, ich kann auch noch andere Sachen. Und dann habe ich zwei Slides an die Wand geworfen mit einem X-Serve und einem X-Serve Raid dran, die es ja auch nicht mehr gab. Und dann habe ich am Vortag halt abends eine Ukulele gekauft, in Mailand war das noch, und hatte die zufällig gesehen und habe dann drei Akkorde auf der Ukulele gespielt und gesagt, ihr könnt mich auch für Hochzeiten und Bar Mitzvahs buchen. Und als ich dann gehört habe, wie das Elend dann im Publikum war, dass die teilweise große Projekte hatten, die dann gar nicht mehr gingen, habe ich gesagt, ich gebe auch Unterricht für die, die das auch machen wollen. Naja, aber auch da, ich habe damals gesagt, man kann auch zu dem Zeitpunkt noch Final Cut Server einsetzen, wenn man es denn noch kriegt, weil es damals halt das beste Produkt trotzdem war. Und ich habe vom ersten Tag an, als Apple überhaupt Final Cut Server eingeführt hat, gesagt, ihr könnt nicht wissen, wie lange Apple das Programm auf dem Markt halten wird, weil es ist ein Nischenmarkt, ganz klar. Und es gibt einen Grund, warum Apple das Produkt überhaupt anbietet. Sie brauchen eine viel bessere Integration mit Final Cut, als es sonst mit anderen Systemen gab. Und die anderen haben es nicht gebaut. Also haben sie es selber gemacht. Und ich habe damals mal gesagt, ihr müsst eure Produktionsketten so aufbauen, dass ihr Teile davon ersetzen könnt. Das sehe ich bis heute so, egal was man für ein Produkt hat. An Final Cut fand ich es von Anfang an interessant, dass es einen sehr einfachen Weg gab, Daten rein und raus zu kriegen. Und dieses Raus ist halt heute etwas, was ich sehr oft mache. Ich habe ein freies Skript auf meiner Webseite, was im Prinzip alles, was relevant ist, in Final Cut Server als verschiedene XMLs exportiert. Das nutzen auch relativ viele Leute. Kommerziell biete ich dann den Import dieser Daten in zwei Systeme an. Aber jeder, der irgendwelche Systeme hat, in die er das reinziehen möchte, kann das mit einem einfachen Skript machen, wenn er möchte.
Daten raus bekomme ich?
Genau.
Ich importiere die dann in welche Systeme? Was entsteht dann im Hintergrund jetzt nach dieser Zeit?
Das ist immer die Frage, was man genau machen möchte. Also im Prinzip, wenn man das, was Final Cut Server gemacht hat, heute weiter nutzen möchte, heißt das zum einen eigentlich immer, dass man halt einen Pointer haben möchte zu den Medien. Also dass man erstmal weiß, das neue System muss wissen, wo die Sachen eigentlich liegen. Wenn ich Metadaten verschlagwortet habe, und das haben die meisten gemacht, dann möchte ich diese Metadaten weiterhin verbunden haben. Manche sagen, wenn ich schon mal Video-Vorschau-Dateien erzeugt habe, was ein gewisser Aufwand sein kann in einer größeren Umgebung, dann möchte ich diese Vorschauen vielleicht weiterverwenden. Also die Dateien, das sind meistens MP4-Dateien, also bei Apple halt. Und vielleicht möchte ich auch noch Workflows abbilden. Wobei diese Workflows werden in der Regel bei den meisten Systemen komplett neu eingerichtet. Die Pointer zu den Originalmedien biete ich halt dann mit an. Also die übernehme ich und Vorschauen kann ich auch mit übernehmen. Und halt die Medien, die Metadaten. Es ist ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen, weil es selten ist, dass ein anderes System, also ein Nachfolger oder ein Ersatz für Final Cut Server auch unter OS X läuft. Es gibt ein kleines Unternehmen, mehr oder weniger klein, das ist Excel Video aus den USA. Der Geschäftsführer von denen ist der ehemalige Produktmanager von Avid Interplay, also einem der größeren Systeme weltweit. Der aber gesagt hat, es fehlt was für den kleinen Markt und sich dann mit seiner ganzen Kompetenz und seinem ganzen Netzwerk in dieses Produkt gestürzt hat. Und das läuft tatsächlich unter OS X, wenn man das möchte. Und das ist auch echt cool, was die machen sozusagen. Da habe ich ein Migrationstool gebaut, was relativ einfach ist, weil es auf derselben Plattform läuft. Ansonsten habe ich noch ein Tool gebaut, was Kentimo Portal unterstützt. Kentimo Portal läuft unter CentOS. Sprich, selbst wenn man jetzt das gleiche Storage weiterverwendet, wo früher die Daten drauf lagen, was unüblich ist, die meisten tauschen dann ihr XN auch gleich aus, weil sie sagen, das ist Enterprise-Zeug, das wollen wir nicht bei Apple haben, sozusagen, obwohl das auch gut ist, was Apple macht. Das heißt, ich kopiere die Daten vielleicht durch die Gegend und der Pfad zu diesen Daten ist auf jeden Fall unterschiedlich auf dem neuen System. Weil während Apple dann zum Beispiel die Sachen unter /Volumes irgendwas mountet, wird es vielleicht unter CentOS, unter /MNT oder /SRV, was auch immer ich da mache, halt gemountet sein. Ja. Relative Pfade sind dann wieder gleich. Aber dann kommt wieder die Frage, also das wäre jetzt, wenn ich ein Fibre-Channel-System nehme, was wie eine lokale Platte gemountet wird. Viele sagen dann aber auch, nee, ich habe dann vielleicht einen NFS-Share oder einen SMB-Share. Und dann wird die Sache auch nochmal interessant, weil alleine, um die Dateien zu finden, muss man wieder gucken, was sind das denn für Dateinamen? Die meisten haben nicht einfach nur ASCII-konforme Namen, sondern irgendwas aus dem UTF-8-Katalog, was ASCII beinhaltet, aber mehr macht. Und dann kommen so Sachen, wenn ich zum Beispiel im Dateinamen ein Ü habe, kann ich sagen, ich mache daraus einen Einbyte-Charakter, also als Ü, oder ich mache daraus zwei, ein U und zwei Punkte dahinter, mit dem Hinweis quasi, dass es zwei Charaktere sind, die zusammengehören. Und diese Unicode-Normalization gibt es als Compost oder Decompost. Eigentlich müsste jedes Programm und Betriebssystem und so weiter das als eins behandeln. Ich gebe ihm also, obwohl es als Ü gespeichert ist, den Hinweis, such mir die Datei mit einem U und zwei Punkte, und er müsste mir dann trotzdem die richtige Datei raussuchen. Das passiert aber bei den wenigsten Tools. Und das eins der bekanntesten Java-Frameworks, was die Leute immer genommen haben, die solche Software schreiben, verhält sich beim Import und Export genau gegenläufig. Also bei dem einen verwendet es halt Compost, bei dem anderen Decompost, was es dann verlangt. Sprich, es ist zu sich selbst nicht kompatibel. Und das sind so Fragen halt, die sind so interessant, wie seine Steuererklärung zu machen. Aber sie sind entscheidend, ob ich meine Daten finde. Weil auch in den USA zum Beispiel oder England die Leute mit so vielen Non-ASCII-Characters arbeiten, dass man allein, um seine Daten zu finden, halt sich diesen Fragen stellen muss und halt überall alles durchtesten muss, wer arbeitet wie. Und jetzt gerade Apple zum Beispiel macht es so, die verwandeln alle eingehenden Daten, ich weiß nicht mehr, in Compost oder Decompost Unicode, wenn es im Dateisystem liegt. Und je nachdem, ob ich das dann direkt erreiche oder bei NFS wieder freigebe, wird es dann doch anders dargestellt und so. Und das alles abzufragen, ist halt lästig, geht natürlich, ne? Aber muss man sich mit beschäftigen. Und das sind dann immer so die Fragen, wo man denkt, Migration klingt total einfach, aber das kann schon echt schwierig sein, wenn man Tools hat, die da sich anders verhalten, als sie sollten.
Vor allem, wenn man sich klar macht, dass wir bei jeder Technologie einzeln schon eine beliebig hohe Komplexität haben. Die letzte Sendung, die ich hier veröffentlicht habe mit dem lieben Kollegen Helge Klein, ging in Anführungszeichen nur um Zugriffsberechtigungen, so ganz klassisch Windows. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass egal wie lange wir da jetzt sprechen, dass wir da irgendwann zu einem Ende kommen. Also wir brechen einfach irgendwann ab und irgendwann war dann die Aufzeichnung vorbei. Und wir haben uns bemüht, da möglichst viel reinzubringen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass dieses Thema jemals endet. Jetzt habe ich auch noch bei all den Themen, die du angesprochen hast, jetzt habe ich auch noch ganz unterschiedliche Systeme. Ich habe also nicht nur eine homogene Plattform, sondern ich habe halt diesen Widerstreit aus NFS und SMB auf der einen Seite. Mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Mir geht es um Videodaten. Ich musste halt nur irgendwie durch die Tür. Jetzt gibt es natürlich auch noch AFP und solche Geschichten. Das heißt, es geht immer weiter. Und jetzt sind wir wieder bei dem, wir lösen mal Produkte ab. Weil auch da hat ja Apple so aus Sicht der Welt von außen einen sehr speziellen Schritt gewagt, als sie hingegangen sind und haben gesagt, wir haben zwar noch Apple Talk, wir haben noch unsere Protokolle, aber SMB ist eigentlich ganz super. Und sind dann hingegangen und haben dann in der vorletzten Release, war es glaube ich, quasi SMB zum primären Netzwerkprotokoll gemacht. Es gibt noch Ausnahmen für Time Machine etc., aber es ist auch da wieder vollkommen offensichtlich, das Altvertraute, in diesem Fall dann ein Netzwerkprotokoll, fällt weg. Nichtsdestotrotz macht es deine Arbeit nicht weniger kompliziert, weil du hast sowieso all die Sachen im Fokus. Welches der Dateisysteme ist für diesen Anwendungsfall geeignet, um darauf mal zurückzukommen? Du hast vorhin gesprochen, dass Videoschnitt ist ja letzten Endes nur ein Beispiel oder Videoarchivierung, Videodaten. Wir können uns jede andere Form von großen Datenmengen vorstellen. Und die möchte jemand, der in einem ganz anderen Bereich arbeitet, die möchte der auch irgendwo unterkriegen. Der hört uns jetzt zu, er hat kein Interesse an Videoschnitt, auch kein Interesse an Filmdaten. Aber ich kann mir vorstellen, unglaublich viele Leute haben sehr, 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 sehr ähnliche Probleme. Wie sieht das aus in der heterogenen Welt aus deiner Sicht, wenn du vergleichst SMB, wenn du vergleichst NFS, dann wieder so Storage-Architekturen, iSCSI, Fiber Channel, was ist da der Trend? Was kann was kann nix, was nutzen die Leute, was sollte man nutzen?
Ja.
Wo fängst du jetzt an?
Also ich glaube, das gibt einen Trend dahin, dass es tatsächlich, dass immer mehr SMB verwendet wird. Was ich persönlich auch begrüße, weil in größeren Firmen es oft so aussieht, wenn ich mit AFP anfange, dann ist es so, ich habe einen Windows-Server mit AFP-Services. Das gab es früher ja auf der Windows-Server-Seite als Paket, was man einfach installieren konnte. Mittlerweile ist es nur noch so Drittherstellersoftware.
Es gibt übrigens auch einen NFS-Server, einen NFS-Client. Den sage ich auch immer, habe aber noch nie einen außer mir gesehen, dass er den installiert.
Doch, doch, ich habe das ganz oft gemacht und die Sachen sind super. Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber NFS finde ich jetzt als Protokoll alleine wegen des Rechtemanagements und so weiter halt jetzt auch wieder nicht ganz ideal für viele Sachen. Sonst von der reinen Leistung her super. AFP gibt's halt schon noch, ne? Aber wenn man das jetzt auf dem Windows-Server laufen hat, hat man das Problem, man hat Windows-Systemadministratoren, die einen Dienst betreuen sollen, der eigentlich nicht zu ihrem Kern gehört. Habe ich jetzt einen SMB-Server, dann ist das von der Struktur des Unternehmens viel besser abgebildet. Die machen das und managen das, was sie können. Und ob das jetzt auf der Mac-Seite geschluckt wird oder nicht, das ist dann das Problem der Mac-Leute, die sich wiederum damit mit ihrer Plattform auskennen können. Und ich finde es ganz sinnvoll, die Strukturen nicht so zu ignorieren und zu sagen, jeder Windows-Mensch sollte sich auch mit Mac auskennen und umgekehrt. Das ist zwar schön und gut und es funktioniert in der Regel besser, wenn es mindestens ein oder zwei Leute gibt, die genau an dieser Schnittstelle sich auskennen. Aber faktisch ist es so, dass das in den meisten Unternehmen eher nicht der Fall ist. Das sind dann doch schon eher Fronten, mehr oder weniger, wo dann meistens sogar noch irgendwelche Firewalls drin hängen, damit bloß keiner mit dem anderen so viel zu tun hat.
Glaubenskrieg
genau.
Gekämpft werden.
Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn jeder sich auf seinen Kern konzentrieren kann, weil es die Realität halt so gut widerspiegelt in den Unternehmen. SMB ist ja auch gar nicht so schlecht. Es ist halt ein bisschen schwierig, wenn man kurze Latenzen braucht. Das ist dann aber kein Problem mit großen Daten, sondern eher ein Problem mit speziell Video halt wegen der Latenzen. Wenn es nur um große Daten geht, ist SMB eigentlich ganz gut.
Aber genau. Nicht Open Source und auch nicht wirklich standardisiert. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil es hat ja mal große Anstrengungen gegeben, dass dann auch unter der etwas neuartigen Abkürzung Common Internet File System wurde es dann auf einmal genannt, SMB mal in so einer gewissen, ich sag jetzt mal ganz vereinfacht, auf einen gewissen Versionsstand zu standardisieren. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Microsoft in den letzten Server-Releases dann das wieder vergessen hat, weil sie sind jetzt halt in den letzten zwei Versionen, Windows 2012, 2012 R2, Windows 8, 8.1, haben sie wieder so viele Neuerungen reingebracht in das dann danach erschienene SMB 3.1 etc., dass das, glaube ich, mit der Standardisierung schwer zu hinterfragen ist. Quelloffen ist es in jedem Fall nicht. Es kommt noch was hinzu. Du hast dann Samba, das auch wieder geforkt ist. Da habe ich auch schon langsam den Überblick verloren, aber extrem wichtig ist, weil zumindest mal im Entertainment-Bereich, in diesen ganzen Heimboxen, QNAP, Synology etc. Du hast das unheimlich oft. Und das ist natürlich für einen Apple-User wichtig. Und dann ist es für Apple wichtig. Also so ganz aus dem Blick darf man es nicht verlieren, auch wenn es was vollkommen anderes ist. Und dann kommt noch als allerletztes hinzu, Apple benutzt kein Samba mehr, weil sie keine Lust hatten auf GPL-Code. Da haben sie ihren eigenen SMB-Code geschrieben. Das heißt, jetzt haben wir schon bei einem Protokoll einen unglaublichen Zoo an Varianten und Versionen, in Anführungszeichen. Und jetzt sitzt du davor und fragst dich, wie spielen die miteinander? Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist schon kompliziert genug, aber es ist noch nicht mal das ganze Problem. Wenn ich mir jetzt angucke, ich habe ein Projekt vor 2 Jahren, glaube ich, mal gehabt, da ging es um eine NetApp-Integration von Mac-Clients. Das Projekt lief schon ewig lange und es funktionierte nie so, wie sich das alle gewünscht haben. Dann kommen Mac-spezifische Probleme dazu, wie ich schließe ein Programm, es versioniert Dinge auf dem Storage, verlangt gewisse Rechte, die ich dem Benutzer aber eigentlich gar nicht geben will. Er soll da nur lesen können oder so, dann funktioniert die Versionierung nicht. Es gibt 1000 Fehlermeldungen. und so weiter halt. Da gibt es dann schon viele Sachen, die man lösen muss, indem man dann da halt entsprechende Rechte setzt oder auch auf dem Client Sachen halt ändert, die man dann im Deployment wieder halt berücksichtigen muss, weil man, wenn man 100 Geräte hat, überall diese Änderungen vornehmen muss, das heißt neue Images anlegen muss, das macht die Sache extrem kompliziert, obwohl man immer noch dabei ist, nur über SMB Daten schreiben zu wollen. Und auf einmal hat man ein Deployment-Problem, weil man alles das, was schon da ist, auf Client-Seite auch ändern muss. Das macht's kompliziert und dann kommen auch noch die Programme oben drüber, wie zum Beispiel die Office Suite, die aktuelle 2011 für den Mac immer noch. Wenn ich dann Daten öffne von einem Share und dieser Share hat einen gewissen Namen, dann sagt Microsoft, nee, das kann ich nicht öffnen, weil halt der Name irgendwie reserviert ist und dann geht gar nichts. Das heißt, ich muss meine SharePoints umbenennen auf einmal. Ich habe die Liste jetzt nicht mehr im Kopf, ich habe die irgendwann mal ausgearbeitet, wo mir so ein paar Sachen wie Net und irgendwelche Sachen, die halt so nach Netzwerk
kriegen. Ja, reservierte Worte, ja.
Genau, solche Sachen halt dann. Aber das ist nur in der Office Suite, also auf Applikationsebene über dem Betriebssystem noch
drüber. Das kennen wir alle. Jeder kennt das, wer das mal sich genau angeschaut hat. Auch das ein Thema in der Aufzeichnung mit Helge Klein. Wenn du eben sehr restriktiv Rechte setzt, dann passiert es dir sehr schnell, dass die eine Anwendung so funktioniert, wie du das erwartest, die nächste nicht.
Ja.
Weil die im Hintergrund irgendwelche Metadaten abfragt und sich dann an oder irgendwelche besonderen Spirenzchen treibt,
ja.
die man dir so vorher nicht mitgeteilt. Und du fragst dich jetzt, warum kann der das Dokument nicht lesen? Naja, er kann vielleicht irgendwelche Metadaten nicht lesen und genau das hast du über die erweiterten Attribute lesen nicht erlaubt.
Genau. Dazu kommt auch noch, dass viele Programme, wie zum Beispiel auch das Office 2011, mit Dateien nicht so umgehen, wie man es vielleicht erwarten würde. Also wenn man zum Beispiel jetzt unter der Netzwerkfreigabeschicht ein Storage hat, was hierarchisch arbeitet, also ein hierarchisches Storage-Management-System, dann ist meistens eine Regel hinterlegt, die sagt, wenn eine Datei so und so lange nicht angefasst wurde, zum Beispiel, dann wird die wegarchiviert und es bleibt nur noch so ein kleiner Knubbel übrig sozusagen. Das ist dann eine 4 Kilobyte Stub-Datei oder sowas, die klicke ich nachher meinetwegen an, mache einen Touch drauf oder irgendwas und dann wird die von Tape oder wo auch immer die liegt zurückgeholt. Das setzt aber voraus, wenn eine Datei wieder zurückgeholt werden soll, dass die ID dieser Datei intern sich nicht geändert hat. Jetzt kommt dann aber sowas her, wie meinetwegen Word oder auch viele Programme, die mit QuickTime arbeiten, machen das genauso auf der Apple-Plattform. Die nehmen die Datei, legen eine Kopie an, mit der sie arbeiten und wenn sie dann fertig sind, nach dem Ingest zum Beispiel einer Mediendatei, nehmen Sie den eigentlichen Dateinamen an. Die sieht genauso aus wie die Datei, die man vielleicht mal angefangen hat. Die hat aber eine andere Inode, wenn man jetzt im Unix-Dateisystem ist.
Mhm.
Sprich, der Link zu allem, was als Historie in so einem hierarchischen Storage-Management schon da ist, ist weg, wenn das nicht über einen Dateinamen läuft. Das heißt, also zum Beispiel StoreNext Storage-Manager läuft über Inode-IDs. Das heißt, ich muss manuell gucken, ob ich mir ein Programm schreibe, was diesen Link wiederherstellt und nach Dateinamen in meiner Tabelle sucht und sowas. Ist also auch wieder eine Herausforderung. Und damit verbunden auch noch eine Herausforderung, Datei-Locking. Wenn mehrere Leute im Netzwerk arbeiten, bei Microsoft klappt das relativ gut, solange das homogen ist. Wenn ich jetzt Macs dazwischen habe, dann wird es wieder schwierig. Also ich habe ein Projekt zum Beispiel mal gehabt, dasselbe Projekt immer wieder gehabt, kann man eigentlich auch sagen. Es gibt immer mehr Unternehmen, die sagen, wir haben die Macs und die PCs getrennt oder verschiedene Bereiche einfach getrennt, die produktiv sind und auf gar keinen Fall mit Internet zu tun haben dürfen und sowas und haben dann Firewalls dazwischen. Und um trotzdem Daten austauschen zu können, haben sie halt irgendwelche Transfer-Server, die auf beiden Seiten dann halt irgendwo stehen und oder auf jeder Seite steht ein Server und die können Daten austauschen. Funktioniert dann so, einer kopiert Daten auf den einen Server und wenn die Datei nicht mehr gelockt ist, weil sie ja abgeschlossen ist, dann wird sie auf den anderen Server übertragen und dort gelöscht, wo sie herkam. Problem beim Mac dann auf einmal, ups, der schreibt immer ein Stück, hebt das Log auf, setzt ein Log neu, schreibt weiter. Dann ist aber schon die Hälfte der Datei übertragen und gelöscht und dann kann er natürlich nicht weiterschreiben, gibt 1000 Fehler. Und das sind dann wieder so spezifische Unterschiede. Ne? Man hat ein standardisiertes Protokoll, mit dem Daten übertragen worden sind, also dort SMB. Das Locking verhält sich aber anders auf den verschiedenen Plattformen. Sprich, derjenige, der diesen Transfer macht, der sich mit Windows auskennt und eine perfekte Software geschrieben hat, hat ein Problem, dass sich der Mac-Client nicht standardkonform verhält oder zumindest nicht so, wie er es erwartet, ob es jetzt ein Standard war oder nicht, aber auf jeden Fall anders als das, was er kennt, muss seine Software komplett umschreiben und muss sich mit Sachen auseinandersetzen, die er eigentlich lieber nicht behandeln wollte. Ne? Wäre natürlich einfacher, wenn man da eine homogene Umgebung hätte.
Das klingt natürlich immer alles, wenn man das so nachher erzählt, alles ganz interessant und manchmal sogar lustig. Das Problem ist, du weißt das ja nie. Du stehst davor, Das Zeug macht irgendwas, du guckst dir das an und du fragst dich, was passiert hier mit meinen Daten? Warum zerschreddert der mir meine Daten? Warum kommt da nichts an? Und die Mühsal, das dann erstmal zu finden, ist natürlich genau das, was dann so diese ohnehin getrennten Welten immer weiter voneinander abrücken lässt. Das ist natürlich vollkommen klar, wenn jetzt der begabte Windows-Programmierer, von dem du gesprochen hast, ein tolles Programm schreibt, der tolle Windows-Administrator implementiert, das funktioniert super, dann kommt der erste Mac-Client. Das ist natürlich immer die andere Religionsrichtung schuld. So, dass das natürlich nichts mit Betriebssystemen zu tun hat, sondern auch innerhalb der Plattform ganz oft genauso ist. Stichwort gerade, du öffnest auf einem Windows-Client ein Word. Du öffnest auf einem Windows-Client irgendeine andere Applikation, die dieselben Daten liest, Notepad von mir aus, und die verhalten sich anders. Das wird schnell vergessen. Und dein Beispiel gerade war, ja, wir nehmen dasselbe Programm, mehr oder weniger dasselbe Programm Word, auf dem Mac, und der verhält sich wieder anders als die korrespondierende Version auf dem Windows-System. Gibt es da eine Lösung? Gibt es überhaupt einen Ansatz, wo man denkt, ich verzweifle jetzt und gucke mir das bis zur Rente an? Oder hat man so eine große Idee, wo man sagt, das müssen wir alles komplett anders machen? Du hast im Vorgespräch mal so angedeutet, dass es den einen oder anderen gibt, der mal gedacht hat, wir lassen das mit diesem ganzen TCP/IP, dem ganzen komplexen Netzwerkstack mal weg und wir machen das mal alles ganz ohne. Da würden jetzt so die Storage-Leute wieder wach, die natürlich an so Fiber-Channel-Geschichten denken und ähnliches mehr. Gibt es Ansätze zu sagen, wir müssen mal Netzwerke ganz anders denken?
Ja, ständig. aber am Ende muss man natürlich immer wieder gucken, wie leicht lässt sich das in der Masse anwenden. Also Apple hat zum Beispiel damals mit XN Fiber Channel etabliert in der Mac-Welt, für Videoschnitt speziell. War aber immer ein Thema vom Deployment her, man musste auf einmal Fiber Channel Kabel legen. Ich brauchte pro Client zusätzlich noch 2 Ethernet-Verbindungen. Meine Infrastruktur war halt auf einmal sehr aufwendig. Nicht nur in der Komplexität der Pflege, auch erstmal, dass man Kabel ziehen musste, viel mehr als man eigentlich wollte, noch mehr Interfaces braucht und so. Das hat die Sache nicht einfacher gemacht. Dementsprechend gab es auch, seitdem XN auf dem Markt war, eigentlich immer ganz viele Bestrebungen von allen möglichen Herstellern, das Ganze wieder auf eine Ethernet-Ebene zu heben, mit entweder Gigabit oder 10 Gigabit Ethernet, was auch ein löblicher Ansatz war. Aber alle haben in Bandbreiten gedacht. Und Bandbreite ist ehrlich gesagt nicht wirklich das Problem. Das Problem ist die Latenz. Und das hat fast keiner hinbekommen. Ich habe irgendwann mal ein Projekt gehabt, beim NDR war das damals. Die haben eine sehr große Speicherumgebung gehabt, die für einen anderen Bereich eigentlich eingesetzt wurde. Und da wollten sie auch die Postproduktion laufen lassen mit großen Videomengen. Datenbandbreite kein Problem, Latenz schon. Und es ging über Monate dann hin und her. Und ich habe damals gesagt, es ist nicht möglich, über Ethernet, über TCP/IP dieses Problem zu lösen. Und dann wurde ich irgendwann in ein Projekt gestoßen, wo ein holländisches Unternehmen, Ardis Technologies, mit dabei war. Und da hieß es immer, guck dir das mal an, fahr da mal hin. Und ich habe gesagt, ich fahr da nicht hin. Ich habe keine Lust, mir noch mehr Ethernet-basierte Systeme anzugucken, die sowieso alle nicht können. Und irgendwann musste ich halt doch hin. Und die haben damals eine iSCSI-Lösung gebaut mit eigenen Treibern und eigenem Hardware-Bereich. Also die haben auch eigene Storage gehabt, was das Ganze freigegeben hat. Und ich hatte ein Testprojekt damals dann auch irgendwann mit und war beeindruckt, weil die Limitierung war nur noch das, was halt der Rechner geschafft hat. Aber das hat sich genauso verhalten wie eine lokale Festplatte. Es war unglaublich schnell. Also das habe ich nirgendwo erlebt und ich habe es auch noch nirgendwo anders danach gesehen. Also es war das einzige System, was diese unglaubliche kurze Latenz ermöglicht hat. Und ich war dann 3-mal da, um wirklich mit den schlimmsten Testdateien das alles zu realisieren. War unglaublich. Und das hat dann wiederum den Druck auf andere Hersteller so erhöht, dass es beim NDR dann auch ging, mit einem anderen System, nicht in derselben Qualität, aber alles, was über Ethernet dann und SMB ging, das haben die dann auch rausgeholt. Und das war dann gut genug sozusagen. Aber diese iSCSI-Performance hat sonst keiner hingekriegt. Ist aber auch so, die haben ein eigenes Dateisystem dann wiederum auch entwickelt, was auf einem Windows-Rechner wie NTFS aussieht, dann lokal gemountet. Auf dem Mac sieht es dann aus wie ein HFS Plus Volume, obwohl es halt serverbasiert läuft. Es gibt noch so ein paar andere, einen aus, ich glaube, Ungarn sind die, Target Technologies, die haben eine Lösung, die nimmt eigentlich HFS Plus als Dateisystem, widmet aber einen Rechner im Netzwerk der Metadatenverwaltung des Dateisystems, der also iNodes schreibt und sowas halt, ist letztlich ein auseinandergefriemeltes HFS Plus. Das klappt auch ganz gut sozusagen, weil die halt einfach die Verwaltung des Dateisystems ändern sozusagen. Ist auch ein interessanter Ansatz. Aber ansonsten ich habe eher den Eindruck, dass die Leute versuchen, doch auf SMB zu gehen, weil man flexibler ist, wenn man mal Storages tauschen möchte. Wenn man jetzt ein proprietäres Dateisystem von einem vielleicht sogar kleinen Hersteller hat, der dann vielleicht abgelöst wird, aufgekauft wird oder einfach so die Arbeit einstellt. Also die Unternehmen haben natürlich trotzdem ihren Markt, aber dann eher für kleine Bereiche, dass man sagt, hier ist Audiobearbeitung wichtig, weil Audio ist eigentlich noch viel kritischer als Video. Alle denken immer, oh, Video, die großen Dateimengen, wie soll man das machen? Die Herausforderung ist Latenz und die Latenz hat man eigentlich mit Audio schon lösen müssen. Das ist also, wer Audio im Griff hat, der kann die Bandbreite eigentlich relativ easy noch hinzufügen. Naja, deswegen gibt's halt diese Systeme schon gerade in Audioproduktionsumgebungen in Sendern, wenn es um, was weiß ich, Logic oder Pro Tools halt vor allem geht. Da machen die solche Sachen. Wobei jetzt Pro Tools in der neuen Version ja auch mit schlechten Latenzen zurechtkommt. Also der Trend geht eher dahin, auf Applikationsebene das Latenzproblem zu lösen. Und dann halt ist SMB auch kein Problem mehr.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist auf so einem Zirkuskarussell, ne, und auf so einem Jahrmarkt. Und man kommt immer irgendwie an den gleichen Verdächtigen dabei. Auch wie so ein, ich weiß gar nicht, wie dieses Fahrgeschäft heißt, was dann, wo man immer rauf und runter geworfen wird. Und man verlässt die Ebenen, ne? Kommt von Storage-System zu Storage-System und von zu höheren Protokollen. Lustigerweise schließt sich der Kreis immer wieder, ne? Diese Geschichte, man hat da einen de facto Standard wie SMB, der sich dann durchsetzt. Wir haben am Anfang über Standards so ein bisschen gesprochen. Aber dann ist sofort wieder, die Arbeit ist noch nicht gemacht. Und das geht munter so weiter. HFS Plus, vielleicht dazu noch eine kurze abschließende Anmerkung. Das ist ja auch wieder so ein spezielles System. Das ist auch das, was Apple halt spricht. So gefühlt das schrottigste Dateisystem von allen ernsthaften Plattformen mal überhaupt genommen. Die Apple-Jünger sind immer sehr, sehr unglücklich. Es gab jahrelang gerade in den letzten, weiß gar nicht, 2-3 Jahren, so diese Diskussion, wäre es nicht mal schön, dass die da jetzt mal was Neues bauen? Alle haben immer drauf gewartet. Dann gab es zum Teil Third-Party-Implementierung von anderen Dateisystemen. ZFS ist immer das große Thema an der Stelle. Und wenn man das jetzt wieder mit dem verbindet, was du gerade gesagt hast, du hast so Systeme, wo du unten drunter dann große Storage-Systeme hast und dann wird nach oben auf einem logischen Layer wird dann wieder sowas wie HFS Plus vorgegaukelt. Das ist ja eigentlich auch absurd, oder?
Ja, das ist ja nur bei der einen Firma so letztlich. Also ansonsten nach außen hin, bei größeren Systemen ist es ja immer ein Netzwerksystem. Das funktioniert mit dem HFS Plus ja eigentlich vor allem dann, wenn ich iSCSI verwende. Und das ist nicht in der breiten Masse angekommen. Gibt so ein paar iSCSI-Anbieter clientseitig auf dem Mac, aber macht kaum einer.
Ich weiß von dir, du bist nicht so ein ZFS-Fan wie viele andere.
Ach, ich finde ZFS toll, aber das löst mein Latenzproblem nicht. Das ist halt im Videoumfeld schon nicht unwichtig.
Ja, ZFS ist, wenn wir das richtig sehen, ursprünglich Solaris, ne, Sun. Und da gibt es ja diese Geschichte, dass die von Oracle gekauft worden sind und das Ganze dann zu einem bunten Misch an einem Produktportfolio geworden ist. Und da auch immer viele Diskussionen um Rechte und wie geht das weiter. Ne? Die Java-Leute kennen das auch, weil die dasselbe Schicksal ereilt hat.
Also ZFS war in der letzten Beta, kurz vor dem Release von der neuen OS X-Version damals drin. Das war das wichtigste Dateisystem. Und dann, als es aufgekauft wurde oder den Eigentümer gewechselt hat und sich die Lizenzen geändert haben, hat Apple es rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es im Golden Master noch drin war sogar. Mhm. Also auf jeden Fall, kurz vor der Veröffentlichung wurde ZFS komplett entfernt, kommentarlos.
Eine tragische Geschichte.
Ja, aber ein reines Lizenzthema. Ja.
Wir haben noch einen letzten Abschnitt, den ich jetzt vielleicht mal, wo ich die Tür mal aufstoßen möchte mit dir. Wir hatten zu Beginn mal überlegt, dass so das große Oberthema so unter dem Stichwort Datenarchivierung sein könnte. Darüber haben wir jetzt eigentlich nicht viel gesprochen, sondern wir haben über Daten gesprochen, die verschoben werden im Netzwerk. Wir haben viel mit dem Fokus auf die Apple-Plattform gesprochen und im Grunde genommen, in meinen Augen, reden wir am Beispiel Videoschnitt. Das ist deine tägliche Arbeit oder Videodaten, Videoarchivierung. Ich sage immer Videoschnitt, das ist sicherlich stark verkürzt. Schlussendlich finde ich aber interessant, dass ich glaube, was ich vorhin schon mal sagte, das ist alles nur ein Beispiel. Tauscht das Produkt aus, mit dem man sich im Kern beschäftigt. Du hast halt keinen Fernsehsender mehr, sondern hast eine Musikproduktion und du hast ähnliche Probleme. Ja. Und wenn du das nicht hast, hast du halt irgendwelche anderen Daten. Wenn wir jetzt versuchen, uns vorzustellen, du hast einen Workflow implementiert, du hast eine Schnittsoftware, du hast im Hintergrund eine Server-Applikation, du kannst die Daten ablegen. Jetzt ist für dich ein großes Thema zu sagen, ich will auch Daten archivieren. Ist das jetzt noch ein zusätzlicher Schritt oder fließt das zusammen? Weil unter Archivieren, da denken wir jetzt natürlich auch an so Stichworte wie Backup. Jetzt ist aber Backup keine Archivierung. Jetzt ist das aber natürlich ein Bereich, der so ein Stück weit fließend ineinander übergeht.
Ja.
Jetzt hast du das Wort. Wie ist das aus deiner Sicht? Sind wir schon bei der Archivierung oder ist das jetzt noch ein weiterer Schritt, den man nochmal komplett getrennt sehen muss?
Das hängt auch wieder davon ab, wie jeder damit umgehen möchte. Also die klassische Unterscheidung ist halt, ein Backup ist eine Kopie und eine Archivierung ist ein Verschieben. Sozusagen. Das heißt, es wird lokal gelöscht. Faktisch ist es natürlich so, dass die meisten die Daten reinbekommen. Also zum Beispiel jetzt wieder im Videoumfeld, ich kriege eine SD-Karte, eine P2-Karte, was auch immer. Da ist halt Material drauf, das ist mein Original, ohne Kopie. Das setze ich in meinen Rechner ein, das ist also die Platte zum Beispiel, und kopiere die irgendwo hin, um damit arbeiten zu können. Dann habe ich aber vielleicht das Original gelöscht und das neue Original ist auf meinem System. Wenn ich davon keine Kopie habe, ist es vielleicht auch ein bisschen unsicher. Das heißt, direkt nach der Kopie in mein System erstelle ich eine Kopie, was erstmal eine reine Backup-Funktionalität ist, weil ich ja das Original noch woanders habe und dort damit arbeite. Irgendwann brauche ich aber das Original vielleicht nicht mehr. Also bei Videodateien ist es ja so, ich arbeite non-destruktiv. Das heißt, die Datei, die ich verwende, die lese ich und ein Teil davon wird auch irgendwo in Projektdateien angezeigt. Aber am Ende wird die Datei selber nicht mehr verändert, sondern es wird irgendwas Fertiges neu rausgerendert sozusagen. Sprich, das, was ich ursprünglich dann halt schon mal mehr oder weniger als Backup irgendwo hinkopiert habe, das kann auch genau in der Form im Archiv bleiben. Es sei denn, ich entscheide mich, dass ich das gar nicht mehr brauche. Aber eigentlich ist es so, dass mein Rohmaterial, was reinkommt, dann auch in der Regel komplett archiviert wird. Es gibt auch welche, die nur das fertige, rausgerenderte Produkt archivieren. Aber was ich damit sagen will, ist, meine Daten ändern sich in der Regel nicht mehr, die ich am Anfang schon verschiebe. Sprich, das, was am Anfang ein Backup ist, kann dann irgendwann, wenn ich die andere Kopie von meinem Arbeitsrechner entferne, mein Archiv sein. Das heißt, ich komme immer mehr in so einen Bereich, wo Backup und Archiv sich tatsächlich mischen, auch in dem Umfeld. Was aber letztlich nur eine Frage ist, so von einem mehr oder weniger Staging-Archive, dass man früher gesagt hat, ich kopiere halt Dinge auf einen temporären Ordner, da bleibt es dann 90 Tage oder sowas, während es schon auf Band archiviert ist. Und innerhalb von 90 Tagen kriege ich die Datei sehr schnell wieder, weil sie auf einem Disk-Storage noch liegt. Und so ähnlich sehe ich das auch jetzt, dass ich sage, schnell eine Kopie irgendwo hinlegen und später halt nur noch als Archiv behandeln. Das kann man immer mehr machen, das sehe ich dann als automatischen Schritt oft sozusagen. Im Videoumfeld ist es aber, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht jeder macht das so. Das Problem ist nämlich, wenn Daten reinkommen, in der Regel habe ich vielleicht 10%, wenn überhaupt, von dem, was ich an Material habe, was ich tatsächlich auch verwende. Und nicht jeder möchte jetzt seinen Speicher 10-mal so groß wählen fürs Archiv, wie das, was er für die Produktion auch tatsächlich verwendet. Und dann ist es gut, wenn ich mich entscheiden kann, was ich archiviere. Also beide Szenarien kommen vor. Einige archivieren alles, andere wählen das aus. Und später werde ich aus dem Archiv natürlich auch wieder verschieden viel zurückholen. Manche Sachen sind quasi weg, die werden archiviert und nie wieder angefasst. Es gibt aber auch sehr viele Sachen, die immer wieder abgefragt werden. Und je nachdem, wie hoch der Anteil ist, muss ich mir überlegen, auch wer darf das? Habe ich einen Archivar, der sich mit komplexen Tools auskennt, der das auch sehr stark verschlagwortet? Habe ich eine Umgebung, wo Kreative vielleicht sogar gar keine Zeit haben, viel an Metadaten einzugeben? Wie mache ich das verfügbar, damit die Leute trotzdem ihr Material finden? Und da sind dann so Sachen wie Final Cut 10 interessant auch, die automatisiert zum Beispiel sagen, das sind Bilder, wo zwei Personen drin sind, drei Personen, das ist eine Nahaufnahme, eine entfernte Aufnahme und so weiter halt. Das heißt, ich kriege mehr oder weniger doch schon inhaltliche Metadaten, die automatisiert erstellt werden, damit auch in Umgebungen ohne dedizierten Archivar halt Metadaten verfügbar sind, die sinnvoll sind. Trotzdem finde ich es auch immer wieder sehr interessant jetzt, wenn man davon spricht, halt ist Archivieren ein extra Schritt. Ich sehe das in der Regel schon so, dass zumindest in vielen Fällen das ein extra Schritt ist. Die Frage ist immer, wie einfach oder schwierig darf so ein Schritt sein? Und da finde ich es immer sehr, sehr interessant, wenn man sich anguckt, wie Archivieren heute funktioniert. In der Regel habe ich komplexe Systeme, die meine Daten verwalten und darüber hinaus dann noch mit einem Archivsystem verbunden werden, was wiederum Sachen auf Tape schreibt und so. Das wird relativ kompliziert. Ich finde aber, das Archivieren eine ganz einfache Sache sein muss. Man muss die, also das muss was Tägliches sein, weil kein Mensch hat eine Festplatte, auf die man alles kriegt, was man braucht. Also ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine 1 Terabyte SSD und ich habe tatsächlich alles drauf, was ich brauche. Aber ich persönlich schneide auch keine Videos. Würde ich das tun? Dann wäre das
nicht mehr viel.
Genau, dann wäre es sehr, sehr wenig. Und ich müsste permanent Daten durch die Gegend schieben. Und ich habe lange überlegt, kann man nicht vielleicht doch mit SSD-Storage online halt immer alles abbilden? Das ist aber Quatsch. Man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass Storage-Preise so unterschiedlich sind, dass man auf mehreren Ebenen arbeiten muss und eine gemeinsame Sicht trotzdem haben sollte auf das Storage. Dass man sagt, ein Tool, womit ich sowohl online als auch offline Daten sehen kann. Und ein Hersteller, mit dem ich so schon sehr lange zusammenarbeite, aus München, Archiware, die bauen jetzt was, oder muss ich ehrlicherweise sagen, da arbeite ich dran mit denen. Ich will keine Werbung machen jetzt dafür, aber ich finde die Idee einfach...
Darfst du nicht.
Okay. Ich finde die Idee halt aber auch nicht genial, sondern ich finde es nur komisch, dass es nicht alle so machen. Warum soll ich nicht den Finder oder den Windows Explorer nehmen, wo ich sage, Dateien, die archiviert sind, sollen trotzdem noch als Mini-Datei da auftauchen mit einem speziellen Symbol und einer speziellen Dateiendung. Und wenn ich, damit ich sehe, in welcher Struktur sind meine Daten, und wenn ich die doppelt klicke, will ich die Vorschau haben, vorausgesetzt, mein Archivserver ist halt verfügbar. Und wenn ich eine rechte Maustaste draufdrücke, will ich es einfach wieder herstellen können. Und das ist eigentlich eine triviale Idee, finde ich, aber es macht keiner so. Es gibt von Quantum zum Beispiel mit dem Storage Manager so eine Möglichkeit, dass man sagt, alle Dateien, die einer gewissen Regel entsprechen, werden automatisiert auf eine zweite Storage-Ebene oder auf Tape verschoben. Und wenn ich dann einen Touch-Befehl anwende oder die Datei irgendwie öffnen möchte, dann wird die automatisiert wiedergeholt, weil das System das erkennt. Das hat aber auch wieder Herausforderungen, weil ich zum Beispiel, wenn ich einen Mac nehme, weil auch da komische Plattform, ne, der Mac, hat keiner dran gedacht, dass auch ein Mac-User vielleicht nativen Zugang hat. Ich öffne einen Ordner, liste den Inhalt, dann liest der Mac jede Datei, um eine Preview zu erstellen fürs Icon. Das kann man, ne, und dann macht er schon Touch, und wenn dann ein Ordner geöffnet wird mit 100.000 Dateien, werden 100.000 Dateien hergestellt, da habe ich meinen Tape-Roboter vielleicht schon mal einen Tag beschäftigt.
Furchtbar.
Genau, das kann man zwar alles abstellen, aber man vergisst das bei einem Client, dann hat man schon Pech gehabt.
Das ist die gleiche Diskussion, die wir kennen, wenn wir über zugriffsbasierte Aufzählung reden. Eine Kleinigkeit, ein Winzling, aber auch immer heiß diskutiert, dieses ABE, Access-Based Enumeration im Englischen, was auf der Windows-Plattform dafür verantwortlich ist, dass du in der Freigabe nur die Unterordner oder Dateien siehst, auf die du auch mindestens lesenden Zugriff hast. Klingt komplett selbstverständlich, konnten andere Systeme auch schon lange, lange vor Windows das konnte. Das Problem ist halt nur, du musst dann erstmal ermitteln von allen Dateien, die da sind, welche der Dateien darf derjenige denn sehen? Und das führt dann im Endeffekt zu dem Effekt, den du gerade beschreibst. Das System muss sich in einem sehr, sehr großen Share erstmal alle Dateien angucken. Und deswegen hat dieses ABE, das werden viel mehr Leute noch kennen als den Fall, den du beschrieben hast, eben einen schlechten Ruf, weil das eben Performance bremsen kann. Aber das spielt eigentlich nur dann eine Rolle, wenn du gigantisch große File-Server hast mit sehr, sehr vielen Elementen auf einer Ebene. Aber sei es drum, dieses Problem hat dann so eine fröhliche Wiederkehr, ne? Auf dem Mac halt, um die Vorschauen zu rendern. Das war jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber an so Sachen denkt man nicht unbedingt.
Ja, das finde ich aber auch das Interessante an der ganzen Sache. Es gibt ja diese Probleme, sage ich mal, halt einfach. Und die kann man auch lösen, wenn man sie halt alle kennt. Die Herausforderung, die ich für mich immer sehe, ist, es sind sehr komplexe Sachverhalte, die sehr, sehr viel Arbeit erfordern, damit man diese Probleme erstmal erkennt und dann auch löst. Und das Ganze dann so darzustellen, dass der Benutzer davon nichts mitkriegt, dass es das mal gab. Das ist halt das Spannende daran, wirklich Software zu machen, die sehr, sehr einfach benutzbar ist. Und jetzt gerade bei dem Thema Archiv, das kann eine sehr komplizierte Sache sein, weil alles, was wir bisher besprochen haben, rechte Zugriffsmöglichkeiten. Meine Archivsoftware muss ja auch auf den Originalspeicher zugreifen. Und alle rechte Probleme, die es da geben kann, die müssen irgendwie gelöst sein. Daten dann halt in einem Format auch zu speichern, was ich vielleicht in 10 Jahren noch lesen kann. Also es ist nicht nur für Video wichtig, auch Word-Dateien oder was auch immer ich wähle, muss halt irgendwo, dabei muss gewährleistet sein, dass es später noch ein Programm gibt, was das öffnen kann und sowas halt. Was ist mit den Medien, auf denen das gespeichert ist? Tapes, die haben zwar 30 Jahre Haltbarkeit, aber habe ich da überhaupt noch ein Tape-Lesegerät, was die lesen kann? Generationswechsel, ähnliches.
Unter Umständen habe ich dann sogar eine Klassifizierung der archivierten Daten. Wenn ich jetzt mal ein ganz profanes Beispiel an diesen Gletscherdienst denke von Amazon, dieser wie immer man das ausspricht, Glacier oder wie auch immer. Da ist ja das Kernprinzip, dass man sehr billig sichern kann. Es wird etwas teurer, wenn man wieder herstellt. Wenn man jetzt ein mehrstufiges Konzept hat, würde man unter Umständen wollen, dass manche Mitarbeiter eine Archivierung der ersten Stufe wiederherstellen können, Daten, die dann aber sehr, 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 sehr lange nicht gebraucht wurden, nochmal auf einen anderen, günstigeren Speicher verschoben werden, mit dem dann aber im Sinne einer Klassifizierung die Einschränkung einhergeht, dass das dann nicht mehr jeder darf. Auch so Sachen, die man am Anfang überhaupt nicht bedenkt, die aber natürlich bei dieser immer wieder hochgekochten Diskussion um die Wolke natürlich wichtig werden. Wenn ich also jetzt Sicherung als Service definiere, was ja immer von den großen Herstellern jetzt im Moment durch den Zirkussaal geprügelt wird, naja, dann sieht das anders aus, ne? Weil dann zahle ich dafür. Und dann muss ich mir Gedanken drüber machen, naja, wofür zahle ich eigentlich? Und in diesem wunderbaren Beispiel mit dem Amazon Glacier, Gletscher, ist es halt so, da zahle ich für die Wiederherstellung. Deswegen ist das so ein nettes Beispiel.
Ja, also diese Frage mit Berechtigung, abhängig davon, auf welcher Archivebene ich mich befinde, das kenne ich eher so aus diesem Großunternehmensumfeld bei Fernsehsendern, wo dann geregelt ist, dass normale Benutzer eigentlich nur Archivanforderungen stellen können. Die landen dann bei einem Archivar und der entscheidet, wer dann welcher Restore-Auftrag dann auch wirklich wieder umgesetzt wird. Das kann beliebig komplex werden. Das ist auch tatsächlich ein Umfeld, in dem ich mich immer wieder mal bewegt habe oder auch immer noch tue. Das finde ich aber eigentlich nicht so spannend, muss ich sagen, weil das Problem dabei ist, was ich sehe, das sind Unternehmen, die können sich letztlich jede Lösung leisten und für jedes individuelle Problem jemanden einkaufen. Spannender finde ich es, diese Probleme für die breite Masse zu lösen, die halt mit Bordmitteln oder mit einfachen Tools halt genau diese Fragen lösen können müssen. Also entweder Einzelpersonen, weil halt immer mehr Leute auch in kleinen Teams oder ganz alleine arbeiten, oder halt wirklich so, sag ich mal, mit 5 oder 10 Leuten da Lösungen zu haben, die das alles umsetzen können.
Gibt's das?
Man muss halt immer gucken, wie kompliziert man das dann haben will. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Umgebung mit 10 Leuten und ich füge diese Komplexität da hinzu, dass ich sage, es gibt eine Anforderung für einen Restore-Job, die muss jemand dann halt auch irgendwie annehmen oder ablehnen. Das kann man alles machen. Aber ich glaube, dass halt die Effektivität eines Teams auch ganz schön leidet. Also ich habe früher immer Projekte gehabt, wenn es um Client-Management ging. Also wenn das neu eingeführt wurde, wurde immer erstmal alles verboten. Und ich habe immer gesagt, ihr werdet am Ende sowieso woanders landen. Ne? Weil die alles offen halten, ändern es nachher, dass alles geschlossen wird. Also ich habe einmal einen Fall zum Beispiel gehabt, da hat jemand, ein prominentes Beispiel eigentlich von Axel Springer damals, als die große Mac-Einführung hatten, wurde auf diversen Veranstaltungen dann halt auch erklärt, was die da gemacht haben, dass die Software entwickelt hatten. Da konnte sich der User dann zusammenklicken, ob er Outlook haben wollte. Es wurde dann automatisiert konfiguriert. Das war eine super Lösung. Und ich habe dem, der das gemacht hat, mein Co-Autor von diesem Buch, was wir vorhin auch schon mal hatten, da habe ich ihn damals kennengelernt und habe gesagt, du administrierst die Lösung aber nicht, ne? Also machst keinen User-Support. Und er so, nö, wieso? Und habe ich gesagt, weil wenn du ihm so viele Möglichkeiten gibst, wird das auf User-Support-Ebene auf jeden Fall sehr anstrengend. Und er hat damals gelacht und dann haben die tatsächlich ein paar Sachen eingeschränkt. Also die haben immer noch ein tolles System, also alles, was man, das kann man auch alles nachlesen, ne? Wurde ja offen, öffentlich präsentiert. Aber es ist halt so, wenn ich sehr offen anfange, fängt man meistens doch an, so ein paar Sachen einzuschränken, weil sonst zu viele Leute zu viel komische Sachen machen. Aber wenn man es ganz doll einschränkt, und das ist eigentlich viel schlimmer, dann merkt man, die Leute können nicht mehr arbeiten und dann wird man es sehr schnell wieder sehr weit öffnen. Und da die Balance zu finden, ist eigentlich immer die Herausforderung.
Ja, das ist ein vollkommen eigenes Thema. Ja. Deswegen versuche ich mich zurückzuhalten, wenn ich sage, das ist etwas, was ich tatsächlich sehr, sehr oft sage. So dieser Kontrollzwang, den man manchmal in der IT erlebt, dass man so wirklich jeden Mausklick des Users, der könnte ja schlimme Dinge tun, dass man das kontrollieren will. Ich kann das verstehen, ich verdiene mein Geld damit, Leuten Konzepte dafür zu erklären. Ich persönlich denke oft, so eigenverantwortliches Handeln, das gibt's. Und das gibt's im Berufsleben an ganz vielen Stellen. Es werden in der Regel auch keine Dienstwagen vergeben, die vollständig automatisiert überwacht werden. Wo fährt denn da jemand mit hin? Und der könnte ja. Das gibt's auch. Ja. Aber das ist eher die Ausnahme. Und ich glaube, so ein bisschen Eigenverantwortlichkeit könnte man den Leuten an vielen Stellen geben. Aber genau das auszubalancieren, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist leicht zu viel zu geben, das ist leicht zu wenig zu geben. Und beides hat schrapnellartige Effekte. Ja. Und da die Mitte zu finden, ist ein Ding.
Ja.
Gibt es eine Lösung in deinen Augen, die du empfiehlst für kleine Arbeitsgruppen?
was das Thema Archiv angeht für oder was
Thema Archiv, genau für dieses ja. Thema Archivierung?
Also erstmal allgemein, glaube ich, was gut hilft gegen Fehler, die irgendwie bewusst oder aus Versehen auch begangen werden, ist halt immer ein gutes Backup-Konzept. Dann kann man den Leuten relativ viel erlauben, wenn man halt schnell Daten wiederherstellen kann und auch zeitnah archiviert. Das heißt, oder sichert sagen, es muss kein Archiv sein, kann auch ein Backup sein. Sprich, ich brauche eine Methode erstmal, um sehr schnell Änderungen im Dateisystem mitzukriegen, dann kann ich die auch schnell sichern. Das bedeutet in der Regel File-System-Events, gibt es seit den 80ern irgendwie, aber wird wenig genutzt für Archiv- und Backup-Systeme. Ist aber hochspannend, weil dann habe ich ein sehr, sehr zeitnahes Backup und dann kann ich die Leute relativ viel machen lassen, was ihnen meistens auch hilft, wenn sie das Gefühl haben, dass sie alles dürfen.
Um das klar zu sagen, du bringst damit zum Ausdruck, wir gehen ein Stück weit weg von so zeitgesteuerten Geschichten. Wir gehen also nicht hin und gucken uns alle Viertelstunde einen Zustand an oder alle Stunde oder einmal am Tag, sondern wir lassen uns Bescheid sagen.
Genau. Das ist ja eigentlich in jedem Dateisystem gibt es irgendeinen Rechner, der schreibt die Änderung ins Dateisystem und der weiß, was los ist. Dem muss man nur beibringen, dass der halt nicht nur dem Dateisystem Bescheid sagt, sondern auch dem Archiv- oder Backup-System. Und dann geht das los. Klingt eigentlich trivial, ist aber erstaunlich selten umgesetzt.
Hört sich tatsächlich trivial an, ja.
Ja, ist ein Performance-Thema und Buffer-Overflow und sowas da alles möglich ist. Aber kann man regeln.
Du nutzt das?
Ja. Archivier nutzt das übrigens auch, aber nur fürs Synchronize, nicht fürs Archiv und auch nicht für Backup derzeit. Aber es gibt da auch spannende Ansätze. Es gibt auch viel Open-Source-Software auf GitHub, kann man mal gucken, für alle Plattformen eigentlich. Auch Microsoft macht das mit den Events erstaunlich gut, muss man sagen. Kann man richtig gut nutzen.
Ja, wir verlinken das. Jetzt muss ich, weil du gerade gesagt hast, kleine Teams, jetzt muss ich nochmal ganz profan werden. Wir wechseln ja jetzt heute Abend, wir wechseln ja permanent zwischen ganz großem Enterprise, also wir denken ständig an ZDF, ARD, WDR, BBC, CNN etc., wo man jetzt sich das mal interessiert anhört, aber die wenigsten haben damit zu tun. Mhm. Du bist die Ausnahme. Dann sind wir aber ganz schnell wieder auf so einer ganz simplen Ebene. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, kleine Arbeitsgruppen etc., Time Machine im Apple-Umfeld?
Doch, kann man nutzen, aber das sehe ich eher...
Schadet nicht, nebenher laufen zu lassen?
Ja, auf Client-Seite würde ich sagen, kann man das machen. Auf dem Server geht es auch unter Umständen, nutzt auch File-System-Events übrigens. Intern, um halt zu tracken, was geändert wurde, auch wenn es halt regelmäßig durchgeführt wird. Also es ist nicht so, eine Datei ändert sich und Time Machine läuft los, aber der trackt halt, was sich geändert hat über File-System-Events und arbeitet das dann ab. Für zentralen Storage wird es dann schwieriger. Sozusagen, wenn man den jetzt mit Time Machine regelt, ja, geht schon, aber wo will man es hinschreiben? Geht nur auf Disk.
Snapshot-Technologien haben wir im Vorfeld auch mal kurz angesprochen. Ist jetzt wahrscheinlich ein Thema wieder für eine eigene Sendung, aber kann man dann noch mal kurz das anreißen? Ist das, was man auf jeden Fall haben will, um die Datenmengen in den Griff zu kriegen?
Ja, also es ist die Frage jetzt, was man für ein Speicherumfeld dann auch an der Stelle hat. Es war zum Beispiel als Xen immer mehr auch im Fernsehumfeld als Produktionsspeicher eingesetzt wurde. Nee. Ja, das Thema Einstellung von Xen können wir dann haben, wenn es soweit ist. Aber da war es dann so, das musste rund um die Uhr laufen, weil davon Fernsehen gemacht wurde. Und das wurde direkt ausgestrahlt. Und da war immer die Frage, was passiert, wenn das ausfällt, direkt jetzt? Ne? Ich muss innerhalb von 10 Minuten letztlich dann auch den alten Zustand wiederherstellen. Und da waren dann Snapshots die einzige Möglichkeit. Das konnte Xen nicht. Es gab aber eine Hardware, oder es gibt zwei Lösungen eigentlich dafür, die das können. Die eine hat es irgendwie nie wirklich geschafft, die andere hat es geschafft, war aber extrem aufwendig, hat neue Bottlenecks hinzugefügt, hat sich nie durchgesetzt in der Breite. Und deswegen ist das eigentlich relativ unüblich, zumindest in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, dass ich wirklich Snapshots mache. Es geht eher darum, dann halt Dateien, die da sind, auch wieder verfügbar zu machen. Snapshots bezieht sich dann eher auf die Datenbanken, die die Daten verwalten letztlich, wobei da viele mit Backups klarkommen. Das ist am Ende immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Natürlich will jeder immer in Echtzeit alles vom Stand her wiederherstellbar haben. Dann redet man über Kosten und dann ist es auf einmal doch kein Problem, wenn man eine Stunde verliert oder so. Das ist halt das, was ich meistens sehe.
Ja, absolut.
Ja.
Bei einem ganz simplen, wenn es nicht so komplex wäre, bei einem ganz simplen Freigabemechanismus, wäre das unter Windows zumindest mal mit Bordmitteln verfügbar. Ne? Schattenkopien ist ein fantastischer Dienst. Ist aber eben nicht beliebig übertragbar auf jedes andere Szenario mit anderer Server-Software etc. Aber da kannst du eine Menge, die Einfachheit ist im Grunde genommen in meinen Augen der Reiz an der Sache. Du hast eine definierte API, wo sie mittlerweile meines nach meiner Sichtweise auch die meisten Backup-Hersteller und angrenzende Ortschaften einklinken. Und du hast da viel Funktionalität mit wenig Aufwand scheinbar. Ne? Einfach, wenn man auf Block-Level-Ebene inkrementell Änderungen überwacht und hat dann damit schon mal eben für solche raschen Wiederherstellungszeiten, die gefordert sind, halt einfach eine Undo-Funktion im Speicher. Ja. Ne? Aber was ist eben, wenn das sich jetzt das einbettet in diesen ganzen komplexen Mechanismus, dann ist es eben leider nicht mehr so einfach.
Ja. Also ich muss aber auch sagen, in den kleinen Umgebungen sehe ich das selten so, dass es halt so zeitkritisch ist wie jetzt. Also da wird wenig Fernsehen von ausgespielt, obwohl ich schon Fernsehsender gesehen habe, die halt von einem RAID-System ohne einen vernünftigen RAID-Level halt direkt Fernsehen gemacht haben, wo man sich echt fragt, wie man sowas machen kann. Aber in der Regel sind kleine Umgebungen so aufgebaut, die haben zwar zeitkritische Produktionen, um Videos zu erstellen für irgendjemand anders, die das dann halt auch senden, aber da kann man das meistens schon so gestalten, dass man eine Stunde oder so halt Zeit hat, mindestens, meistens sogar ein, zwei Tage oder sowas halt, um Daten wiederherzustellen. Deswegen finde ich halt diesen Ansatz ganz besonders reizvoll zu sagen, ich entscheide erstens selber, was ich archiviere, indem ich im Windows Explorer oder halt im Internet Explorer sage ich schon, oder im Finder einfach sage, archiviere mir das und gucke auch gleichzeitig rein, jetzt gerade im Videoumfeld, ist das eine Final Cut Pro 10 Projektdatei? Ist das eine Premiere-Datei? Wenn ja, dann guck bitte auch rein, was werden noch für Dateien verlinkt? Vielleicht noch Sachen, die nicht in diesem Ordner liegen, sondern woanders. Dass er dann fragt, soll ich die mitarchivieren und die dann halt ins Archiv schiebt. Und dann halt, wie gesagt, Stub-Files hinterlässt, optional, wenn ich das möchte, damit ich mir eine Preview holen kann, Metadaten holen kann und das aus dem Finder oder Windows Explorer wiederherstellen kann. Weil das bis heute, obwohl es ja eigentlich wirklich große Management-Systeme gibt, immer noch eins der meistgenutzten Tools ist. Die meisten Leute denken im Windows Explorer, um ihre Daten zu verwalten. Und also auch wenn es Netzwerklaufwerke sind. Und auch damit muss das natürlich so funktionieren dann halt. Die Cloud-Anbindung finde ich dabei auch interessant, weil ich denke, am Ende ist es nicht mehr so wichtig, wo die Daten landen für viele. Also klar, die einen sagen, ich will nicht selber mein Bandlaufwerk kaufen und verwalten. In kleinen Umgebungen ist oft der Einstieg für ein Band erstmal relativ hoch, weil habe ich ein Laufwerk für, sage ich mal, 2.000 Euro, dann muss ich jedes Mal das Band wechseln, wenn ich mehr Daten habe. Geht vielleicht noch bei einer Person. Im Netzwerk brauche ich dann vielleicht einen Roboter, um alles online zu haben. Und da ist die der Einstieg dann doch relativ aufwendig vom Preis her. Das wollen dann nicht alle und dann sagen die, ja, ich will es doch in der Cloud haben. Dann kommen natürlich wieder ganz andere Fragen auf Sicherheit und Ähnliches, ob man das will. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn der Benutzer in der Cloud speichern will, dann würde ich ihm das anbieten, sozusagen. Und auch das kann von der Einfachheit her immer noch so sein, dass man Sachen in das lokale System einbettet. Spannend finde ich dann eher die Frage, was ist, wenn ich nicht am Rechner bin und ich möchte mir das über ein Webinterface angucken? Sehe ich dann auch die Online-Daten? Bin ich der Meinung, kann man auch bauen? Gibt es auch noch nicht. Aber ich finde, ich brauche eine einheitliche Sicht auf Online- und Offline-Daten, egal wo die liegen, ob die auf Tape liegen, in der Cloud oder Ähnliches. Das kann man alles bauen. Also es gibt auch eine Lösung, da habe ich das schon gesehen. Sozusagen, da liegen Daten bei Amazon auf S3 und Glacier, aber auch auf Tape oder online und Object Matrix, Nearline Storage und sowas halt. Das geht schon, ist aber dann wieder halt nichts auf einem kleinen Laptop einrichtbar, sondern da braucht man dann schon ein paar Server für. Aber geht. Hauptsache, es ist einfach dabei. Das ist schon das spannende Thema, dass die Daten an verschiedensten Stellen liegen können, wo verschiedene Rechtesysteme eine Rolle spielen, verschiedene Plattformen drauf zugreifen. Und das alles so zu handhaben, dass es wirklich einfach ist, das ist die Herausforderung.
Ja, ich bin vollkommen fasziniert. Das ist so ein Zoo an Themen, so auch eine wilde Ansammlung an Baustellen. Man hat irgendwie das Gefühl, man kann nirgendwo hingreifen, da ist nirgendwo irgendwas fertig. Es ist ständig was in Bewegung. Es ist ganz erstaunlich, dass so viel funktioniert. Ne? Also wir gucken ja alle jeden Tag, vielleicht jeden Tag Fernsehen. Das funktioniert ganz gut. Aber wenn man sich überlegt, was da alles dazwischen schief gehen kann, ist schon erstaunlich. Ich nehme eine Sache mit, die eine Geschichte ist, die immer wieder gekehrt ist, wie empfänglich muss ein Softwarehersteller sein, Dinge auch einfach mal vom Markt zu nehmen. Also so dieses, wir vergessen das jetzt mal mit diesem Produkt, was Apple ganz gut kann, hast du als durchaus großen Vorteil empfunden. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, in welche Dramen sich da ereignet haben bei der Abschaffung des einen oder anderen Produktes, ist das auch schon wieder merkwürdig. Das Zweite, was ich mitnehme, ist die Sicht auf den Client. Wir denken ja, wir haben viele Sachen gesprochen, die sind halt tiefes Rechenzentrum. Da kriegt ein User hoffentlich nichts von mit.
Ja.
Aber dein, ich will jetzt nicht sagen Fazit, aber sowas Ähnliches wie ein Fazit ist, du musst am Schluss in deinen Prozessen, du musst zum Schluss musst beim User ankommen. Mhm. Weil irgendeiner muss ja sagen, was ist jetzt das, was wir brauchen?
Ja.
Ist das so ein Credo? Ist das was, wo du auch mit nach außen gehst und sagst, wir müssen das komplett bis zum User zu Ende zu denken?
Ja, ich würde sogar da anfangen. Also alles andere ist Umsetzung. Also am Ende geht es doch darum, dass derjenige, der am Rechner sitzt, den Workflow, den er abbilden soll, auf eine angenehme Art und Weise realisieren kann. Und wie wir das im Hintergrund machen, das kann man dann im Detail sich überlegen, wie man das macht. Aber es geht darum, dass die Benutzererfahrung sinnvoll ist.
Absolut. Und das Ganze, wenn man sich heute die Realität anguckt, du hast nicht mehr einen Hersteller, du hast auch nicht mehr nur eine Betriebssystemvariante, sondern du erlebst jeden Tag ein Durchlaufen von verschiedenen Stufen über Netzwerkgrenzen hinweg, über Software, Client und Server hinweg und da ist alles dabei, was der Markt hergibt.
Genau.
Das heißt, so diese blinde Diskussion, welches System ist das Beste, ist Unsinn, weil wir brauchen sowieso alle.
Ja, ich meine, die Frage ist halt immer, was will man erreichen? Möchte man Workflows so abbilden, dass alle, die damit arbeiten, sinnvoll arbeiten können und vielleicht sogar noch Spaß haben, damit zu arbeiten? Oder will man möglichst früh nach Hause gehen und sich möglichst wenig mit seinem Job beschäftigen? Dann muss man natürlich versuchen, homogen zu bleiben. Es gibt zum Beispiel eine Videoschnittsoftware, die aus meiner Sicht immer noch aussieht wie Windows 3.11, die Leute ganz toll finden, weil sie sich eigentlich nie wirklich umstellen müssen. Die haben natürlich auch technische Innovationen betrieben, sehr viel sogar. Aber die leben auch stark davon, dass Leute nicht umdenken müssen. Wir hatten vorhin mal den Begriff Handwerk. Da hattest du gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt das Hauptthema war, aber da kamen wir auf Handwerk. Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher in der grafischen Druckvorstufe halt mein Geld nebenbei verdient. Und das bei meinem Vater mitbekommen, wie damals halt der Übergang von Film, ne, wo Belichtungen in der Dunkelkammer durchgeführt wurden, und sowas, wie das geschah, dass dann auf einmal Computer eingesetzt worden sind, wo natürlich alle gesagt haben, die Qualität erstmal schlecht und sowas. Aber vor allem waren es die Workflows, die sich geändert haben. Und ich finde, Handwerk, auch wenn es einen guten Ruf hat, aber solange man sowas als Handwerk sieht, da denke ich immer, man merkt sich, da ist der Knopf, da muss ich drücken. Und wenn der morgen nicht mehr da ist, sondern ich einen Computer auf einmal da stehen habe, dann ist alles doof und kaputt. Das ist nämlich, wenn ich mich wirklich auf dieses Manuelle dann beschränke und mir nur die Prozesse merke, was ich gerade tue. Wenn ich aber verstehe, warum eine Belichtung wie erfolgt ist, dann kann ich diese genau dieselbe Arbeit auch am Computer umsetzen, wenn ich das Konzept übertragen kann. Und so ähnlich sehe ich auch heute Software, wenn man sagt, es muss etwas intuitiv sein oder ähnliches, dann heißt das ja letztlich nichts anderes als, es orientiert sich an Prozessen, die ich schon kenne. Deswegen kann Mac OS X war zum Beispiel für viele Linux-Leute halt unglaublich intuitiv zu bedienen, weil ich hatte eine Kommandozeile, die in vielen Fällen POSIX-konform war.
Absolut.
Genau.
Absolut. Da bricht der Satz mittendrin an. Alles ist gesagt. Ich habe zu Beginn mal gesagt, wir kommen noch mal zum Schluss auf die Frage nach den Plattformen zurück. Die ist jetzt super weit weggerückt. Wir sind beim Client angelangt. Aber ganz zu Beginn tauchte die Frage auf, wie wichtig ist jetzt das Endgerät, wenn wir nicht über das Betriebssystem reden, sondern wenn wir darüber reden, wir haben heute Tablets, wir haben Mobiltelefone etc. Jetzt haben wir im Moment, wo wir hier sitzen, eine ganz interessante Entwicklung, die man da vielleicht, um das Ganze rund zu machen und abzuschließen, mal mit reinbringen kann. Wir haben viel über Microsoft geredet, als einen der Beteiligten in diesem Spiel. 2015 wird das Jahr sein, in dem sie ihre Universal-Apps pushen wollen, wo sie mit Windows Phone, was dann kein Windows Phone mehr ist, sondern einfach ein Windows, auf dem Tablet, auf dem Telefon, auf dem Desktop, wo sie überall sind. Wenn ich jetzt Softwareentwickler werden will, wenn ich dich höre und denke, Mensch, der hat ein tolles Leben, der sieht interessante Leute, ich will auch sowas machen. Ist das wichtig? Denkst du, damit macht Microsoft aus deiner userorientierten Sicht genau das Richtige, zu sagen, für Softwareentwickler wird es interessant, zu sagen, ich habe dann Visual Studio vor mir, ich baue im Kern eine Anwendung, die dann in etwas anderer Form präsentiert wird auf den verschiedenen Endgeräten. Damit wird Microsoft als Plattform wieder wichtig. Wird der Mac wichtig bleiben? Wie viel Kapital verspielt Apple, wenn sie Nischenanwender immer wieder enttäuscht? Das ist für mich ein und dasselbe Thema. Es gibt immer wieder die Diskussion, dass so bestimmte Geräte geliebt werden und die kommen dann nicht mehr, weil einfach sehr wenige Leute das sowas nur brauchen. Was viele Beispiele bei Servern genannt, aber es gibt es auch in anderen Ecken. Und dann kommt noch dieser ganze PC-Bereich mit den ganzen Open-Source-Betriebssystemen und Tools, der auch sehr, sehr wichtig ist und der oft irgendwo dazwischen in der Kette ist und der gar nicht so wahnsinnig wahrgenommen wird. Meine abschließende Frage ist, jetzt habe ich viel gesagt und es wird kompliziert, aber im Grunde ist es ganz einfach. Der Client ist für dich existenziell wichtig. Wie wichtig ist so als junger Softwareentwickler oder als junger Admin das System, für das ich entwickle? Sollte ich für alle Systeme entwickeln? Sollte ich mir alle Entwicklungsumgebungen angucken? Eine Apple-App haben? Eine Universal Windows-App dann demnächst im Google Store vertreten sein? Etc.
Ich glaube, ich habe keine allgemeine Antwort. Also bei mir ist es halt so, ich weiß, welchen Markt ich bedienen möchte und wähle dann anhand dieser Sachen halt die Tools aus. Ich kenne halt auch ein paar Tools in meinem Umfeld. Da ist es relativ überschaubar zu sagen, mit welchen Tools ich arbeiten möchte. Wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich mir erstmal überlegen, was möchte ich eigentlich bedienen? Also welches Bedürfnis? Und dann würde ich mir aussuchen, welche Tools ich dafür verwende. Ich persönlich neige halt dazu, möglichst transportable Tools zu verwenden, die halt nicht so plattformgebunden sind. Weil ich halt zum einen halt viel auf CentOS entwickle, dann halt auch auf OS X, auch einiges schon unter Windows gemacht habe. Und ich versuche halt immer Code zu schreiben, den ich möglichst auch auf eine andere Plattform heben kann. Und
in welcher Sprache? Ja, super. Also super Nachfrage ganz zum Schluss. Das, glaube ich, interessiert dann doch viele.
Genau.
Was ist dein Steckenpferd?
Also ich arbeite sehr viel mit Python, wo viele natürlich sagen, ist ja keine richtige Sprache, aber das kann schon einiges, je länger ich mich damit beschäftige, ist beeindruckt, da bin ich eigentlich davon und sage immer mehr, wenn Python halt ein Hammer ist, dann ist wirklich jedes Problem ein Nagel, weil es für so viele Anwendungen halt spezielle Fälle gibt, es ist also Module, die Dinge tun können, das ist wirklich beeindruckend. Es gibt natürlich dann aber trotzdem immer wieder plattformspezifische Herausforderungen, weil egal, was ich für eine Sprache wähle, gibt es Funktionen, die nur auf bestimmten Plattformen verfügbar sind. Also die Anpassung an die Plattform muss ich schon irgendwie leisten, entweder über Code, den ich selbst schreibe, oder über Module, die mit angeboten werden. Man muss sich also schon auch mit der Plattform auseinandersetzen. Auch gerade Screengrößen, wenn ich grafische Oberflächen habe oder sowas halt. Funktionen, die überhaupt in der UI auch drin sind und sowas halt. Da gibt es schon Unterschiede, ganz klar. Ist halt wirklich eine Frage, was man machen möchte. Ich glaube, dass auch viele Spaß haben, einfach, wenn sie sagen, ich habe eine Idee für ein Tool, was nur unter iOS läuft, gucken sich vielleicht Swift an, um relativ schnell zum Ziel zu kommen. Oder sowas. Oder machen es in JavaScript mit irgendeiner App wie PhoneGap oder sowas. Geht auch.
Ja. Wo findet man dich im Internet?
MooSystems. MOOSystems.com zum Beispiel. Das ist meine kleine Softwareentwicklung und Beratung sozusagen.
Wunderbar. Also für alles, was danach kommt, wer jetzt da vielleicht wirklich an diesem sehr speziellen Teil Interesse hat, mag da mal schauen, mag in die Anmerkungen gucken. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, dass es so aus meiner Sicht einfach ein wunderbarer Aufhänger ist, etwas abzubilden mal in so einem Gespräch, was schlussendlich exemplarisch und austauschbar ist. Weil das so viele Dinge berührt, mit denen wir alle zu tun haben, je nachdem, welchem Arbeitsschwerpunkt wir sind. Und ich finde das wunderbar und bin sehr froh, jemanden zu haben, der so ein doch relativ ungewöhnlichen Berufsweg gegangen ist, weil in der Masse halt Leute, die sich über so viele Jahre mit Mac und dann eben auch mit serverseitigen Themen beschäftigen, die sind nicht so viel und so leicht zu finden. In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank.
Ja, auch vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, André Aulich.
Danke, tschüss.